In Vino Wer Wie Was. Ein Podcast mit und über Wein, spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, Live-Publikum und einem ausgewogenen Abgang.
Hallo Tom.
Hallo Dietmar.
Da sind wir wieder. Zweite Folge von unserer Podcast-Serie.
Ja, ich freue mich, dass wir hier alle so zahlreich erschienen sind. Wir haben auch wieder ein tolles Publikum, das zahlreich erschienen ist, um live dabei zu sein.
Ja, und das hören wir jetzt auch mal ganz schnell, nur damit ihr alle glauben, dass ihr da seid. Wunderbar, als hätten
wir
das
gut. Vielen
Dank. Ja.
Wir haben heute etwas zu sagen vorab. Und zwar gibt es einen Grund, warum die diesmalige Folge von In Vino Wer Wie Was so spät aufgenommen wird. Sie denken sich schon zu Hause an den elektronischen Geräten, bei die Sie uns hören und auch hier die Zuschauer live vor Ort, können Sie es auch schon denken. Der Virus, das Coronavirus hat uns dazu gebracht, dass einige Sachen planungsmäßig verschoben werden mussten. Und deshalb sind wir mit der seit der letzten Folge ist da so ein bisschen Zeit entlang gestrichen und es hat ein bisschen gedauert.
Ja, es hat natürlich auch einen besonderen Grund, weil unser Konzept einfach auch dafür sorgt, dass wir sagen, wir brauchen euch. Wir brauchen euch als Publikum hier und wir wollen auf das Publikum nicht verzichten. Ja. Und darum haben wir so lange ein bisschen ausgeharrt. Aber jetzt sind wir fertig, jetzt sind wir ready. Wir sitzen auch alle in wirklich großen Abständen, das heißt, wir haben wirklich auch unsere Corona-Vorbereitungen getroffen.
Ja, und die Fenster sind geöffnet, sodass man steter Luftzug hier Frischluft reinbläst.
Man hört es möglicherweise im Hintergrund, die Vögel hört man zwitschern.
Ja, und wenn dann hin und wieder die Berliner Feuerwehr oder die Polizei da entlang fährt, dann lassen wir uns dadurch nicht beirren. Das ist eben das Schicksal einer Live-Aufnahme.
Richtig. Wir haben im Vorfeld, für diejenigen, die schon die erste Folge gehört haben, natürlich auch heute wieder unsere Weinprinzessin ausgewählt, die uns auch heute wieder in unserer Folge vertreten wird. In der letzten Folge war es die wunderbare Iris, die diesen Job auch traumhaft gemacht hat. Und heute heißt unsere Weinprinzessin
Christian.
Herzlich willkommen, Christian.
Einen Applaus.
Ja, was gibt es erstmal noch vorher zu sagen?
Ja, ich würde mal sagen, für die Leute, die die letzte Folge noch nicht gehört haben und jetzt nicht so schnell ihr Gerät ausschalten wollen, um sich die erste Folge anzuhören und dazu am späteren Zeitpunkt machen wollen und auch für diejenigen, die hier im Live-Publikum sitzen und gar nicht mitbekommen haben, wer wir so wirklich sind, würde ich vorschlagen, wir stellen uns ein wenig vor.
Oh, stimmt. Stimmt, das hat man wirklich mal das letzte Mal vergessen. Wir waren tierisch aufgeregt, muss man ehrlich sagen. Wir waren so aufgeregt, wir haben uns so gefreut, dass alles losgeht. Und dann haben wir wirklich vergessen zu sagen, wer wir überhaupt sind.
Ja, aber das ist nun mal so, wir sind alles nur Menschen und Perfektion ist auch manchmal langweilig.
Okay, dann stellen wir uns mal ganz schnell vor, damit das sozusagen über die Bühne geht. Lieber Tom, ich stelle dich vor.
Ja.
Gegenüber von mir sitzt Tom Dittmann. Tom Dittmann aus Heesen, aus dem Münsterland, ist im Grunde genommen nichts anderes als ich auch Schauspieler, hat im Staatstheater, an Staatstheater gespielt, an Landestheater Salzburg, hat in München gespielt, in Stuttgart, in Wunsiedel, hat sogar als Dramaturg bei den Sommerspielen Bad Gandersheim gearbeitet, hat sich dann, durftest du ja, auch, so ja, laut, Entschuldigung, und bist dann in die freischaffende Szene gewechselt und irgendwann sind wir uns begegnet und jetzt sitzen wir hier, du.
Ja, das war ein schicksalhafter Tag, wie ich mich so zurückerinnere, denn es war so, Dietmar hat seine Karriere begonnen in Kiel, dort hat er seine Ausbildung gemacht, obwohl er eigentlich Österreicher ist, aber er hat in Kiel im hohen Norden seine Ausbildung zum Schauspieler absolviert und hat eben auch im Norden, Süden, Osten und Westen Theater gespielt an verschiedenen Häusern, war auch schon oft als Regisseur aktiv und hin und wieder kommt man in den Genuss, Dietmar auch auf musikalischem Felde zu begegnen. Sein Brel meets Piaf Abend, der war auch hier in Berlin schon zu Gast in der Philharmonie und dort wurde er frenetisch gefeiert, weil das einfach ein wunderschöner Abend war und er hat eine fantastische Stimme.
Hast du jetzt aber schön gesagt, danke.
Und Dietmar und ich, wir haben uns über Freunde kennengelernt, wie soll es anders sein, bei einer Flasche Wein. Und nach ein paar Monaten kam Dietmar auf mich zu und fragte mich, ob ich denn nicht Lust hätte, mal eine szenische Lesung mit ihm zu machen. Und eine szenische Lesung, das kennen Schauspieler vielleicht, aber das ist eine Lesung, wo man nicht einfach nur da sitzt und einen Text runterliest, sondern auch ein wenig in die Figuren eintaucht. Und wir haben uns für einen Roman entschieden von Rex Pickett, Sideways mit Namen. Das ist eine Junggesellengeschichte, also zwei Junggesellen touren eine Woche durch Kalifornien. Und die beiden schrägen Vögel sind ganz unterschiedlich, aber eins haben sie gemeinsam, sie trinken sehr gerne Wein und sie trinken in Kalifornien ordentliche Weine in ordentlichen Mengen. Ja, und wie das Schicksal dann so mit Kapriolen seinen Verlauf nimmt, geht Gott sei Dank alles gut aus. Und das war so ein schöner Erfolg, dass wir gesagt haben, Mensch, das Thema Wein verfolgt uns schon eine ganze Weile, lass uns mal einen Podcast machen. Auch da, als diese Idee geboren wurde, saßen wir zusammen bei einer Flasche Wein und naja, wenn wir schon zusammensitzen, dann trinken wir nicht nur Wein und tauschen Ideen aus, wir unterhalten uns dann auch über den Wein, den wir trinken und mit wem kann man das besser als mit einem so formidablen Freund wie Dietmar.
So, wow, das war jetzt, also, puh, danke dir.
Ja, gern geschehen.
Das muss ich wirklich sagen, jetzt bin ich auch ein bisschen gerührt, aber das Tolle ist ja eigentlich auch, man sagt uns Schauspielern ja sowieso nach, rein klischeebehaftet, Schauspieler und Alkohol, das muss passen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das Klischee erfüllen oder erfüllen wollen überhaupt, aber eins weiß ich auf jeden Fall, wir sind Genießer.
Ja.
Und dafür haben wir uns heute auch einen weiteren Genießer als Gast eingeladen. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Ja. Und damit wir ihn jetzt auch nicht länger warten lassen, würde ich jetzt einfach mal sagen, Weinprinzessin Christian, walte bitte deines Amtes und heiße unseren Gast herzlich willkommen.
Der ausgebildete Dreher von Fahrzeugen und Jagdwaffen, Vollbartträger, Leidenschafts- und Genussmensch, Vollblutschauspieler, Regisseur, Intendant, Autor und Vollschlank-Andonis, Badewannenliebhaber des Balou der Bär, Gerechtigkeitsbollwerk für alle Schauspieler und Kulturschaffende, Menschenfreund und schnellster Esser von heißen Speisen auf der ganzen Welt, Weintrinker und Mensch, der Fallstaff des Weines. Bitte begrüßen Sie Matthias Brenner.
Bravo! Matthias sagt schon, zeigt anerkennend schon einen Daumen hoch. Hallo, Matthias.
Hallo. Hallo. Hallo.
Hast du dich wiedererkannt?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Als hätte ich es geschrieben.
Nein, ich muss auch dazu sagen, also erstmal, wir sind so glücklich, dass du gekommen bist. Ich muss aber auch jetzt Tom dir auch nochmal gegenüber sagen, du bist ein bisschen im Nachteil insofern, als dass wir beide, Matthias, uns ja schon doch ein bisschen länger kennen und auch voller Stolz, da wir sagen, auch befreundet sind. Mhm. Und wir haben es früher mal genannt, du bist mein Lieblings-Ossi und ich bin...
Du bist mein Lieblings-Ösi.
Richtig. Ja. Und wir haben uns natürlich gedacht, also wenn wir hier jemanden auch einladen, und das ist ja auch Sinn unseres Podcasts, wir wollen jetzt nicht immer nur einfach fachspezifisch über die Tiefen des Weines uns unterhalten. Wenn es uns möglich ist, tun wir das. Aber wir wollen einfach mit Menschen auch uns unterhalten.
Richtig.
Über Wein unterhalten. Und
man kann sich auch tief im Wein unterhalten.
Also so ja, und manchmal ist es auch so, dass man unterschiedliche Herangehensweisen zum Wein findet. Und das muss nicht immer eine professionelle Herangehensweise sein, wie das zum Beispiel bei unserem letzten Gast Hendrik Thoma der Fall war. Diesen Anspruch haben wir gar nicht. Wein ist immer auch Genuss in einer sehr subjektiven Art und Weise und der eine kann natürlich professionell artikulieren, was er alles an einem Wein findet. Der andere wählt einen Wein aus ganz anderen Gründen aus. Matthias, deine Entscheidung fiel dieses Mal auf ein Thema, Primitivo. Wie kam es dazu?
Ja, also ich weiß über den Wein nichts, außer dass ich inhaltlich weiß, wie er mir schmeckt. Will sagen, also ich weiß nicht mehr, in welchem Kneipchen oder wo das war in Deutschland und es wurde mir angeboten, das, und da fiel der Name Temperanz. Ah, das war eine Tapasbar in Leipzig, genau. Und dann las ich das Wort Primitivo. Und das fand ich irgendwie toll, wenn sich ein Wein selbst die Anti-Werbung Primitivo gibt. Und dann habe ich gedacht, probiere einfach den Namen aus. Das war's. Und dann habe ich den Wein bestellt und bin dabei geblieben an diesem Abend und habe ihn immer wieder gern getrunken. Und das ist einfach so, wenn man überall und nirgendwo ist und kriegt irgendwo das Weinangebot und dann gibt es so ein paar Sorten, die ich immer gern nehme, wie sowas Merlot oder Cabernet Sauvignon, wenn mir leichter zumute ist oder so etwas. Aber wenn dann Primitivo mit dabei ist, weiß ich, das wird was. Das wird was mit mir und dem Primitivo.
Ja, und das
Primitivo.
Fantastische an dem Wein ist ja, dass er oftmals missverstanden wird. Und zwar kommt der Name Primitivo ja nicht daher, dass man vielleicht annehmen könnte, dass das eine primitive Radaulauge sei. Nein, der Name Primitivo kommt daher, dass das ein Wein ist, der ziemlich früh gepflückt wird. Also mit als einer der ersten Trauben. Und darüber hinaus ist Primitivo ein Wein, der sehr vielseitig ist. Ursprünglich war er sowohl zur Hälfte als Wein angebaut, aber auch als Tafeltraube. Und er hat sehr viel Zucker. Das heißt, beim Vinifizieren kommt auch eine ordentliche Portion Alkohol dabei ins Spiel, also mindestens zwischen 13% und 15%, je nachdem. Und es gibt ihn in verschiedenen Arten und Weisen. Es gibt weiße Primitivos, es gibt Rosé-Primitivos, es gibt rote Primitivos. Heutzutage ist das Hauptanbaugebiet von Primitivo, so wie wir ihn kennen, in Apulien, unten an der Hacke von Italien zu finden. Und es gibt eine Entsprechung von Primitivo in Amerika. Wir kennen den unter Zinfandel. Die Amerikaner sagen Zinfandel. Es ist aber, wie man 1999 erst herausgefunden hat, ein und dieselbe Traube. Die ist genetisch von der DNA einfach identisch. Und man nimmt an, dass so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieser Wein von einem Amerikaner ursprünglich in Österreich entdeckt, nach Amerika geschickt wurde und dann stand wohl irgendwas mit Zinfandel auf der Kiste und man hat es falsch verstanden, dass das die Traube sei und so hat er sich in Amerika, vorwiegend in Kalifornien, durchgesetzt als Zinfandel.
Wow, also allein das ist ja schon Applaus wert, wow. Weil...
Danke.
Ich muss echt sagen, du hast von Henrik einiges dir abgekupfert aus der letzten Folge. Ne?
Also naja, ich muss ganz ehrlich eins gestehen, Primitivo oder Zinfandel finde ich eine sehr ansprechende Traube. Die gehört für mich zu den großen Weinen einfach dazu. Ich finde sogar, ich habe schon Exemplare getrunken, die fand ich durchaus messenswert mit guten französischen Bordeaux.
Matthias, jetzt sitzen wir da, ne?
Ja. Und so, ich trinke den regelmäßig. Und du offenbar auch. Und deshalb gibt es schon eine Grundsympathie, obwohl wir uns
heute kennenlernen.
Ja, da bin ich ganz dabei. Was mich noch interessiert ist, im Theater, da wird ja nun manchmal getrunken. Manchmal, um zu vergessen, was man für einen harten, anstrengenden Job hat. Manchmal auch, um sich feiern zu lassen vom Ensemble oder gemeinsam einen Etappensieg zu feiern. Und manchmal, glaube ich, auch ein bisschen aus Frust oder schlimmstenfalls aus Gewohnheit. Kennst du das?
Ja, ich glaube, das ist nicht nur im Theater so, das ist generell im Leben so. Und Communities, die miteinander zu tun haben, ich sag's mal, auch kreativ zu tun haben. Es gibt so einen Spruch, den mir mein Vater gesagt hat, trinke nie aus Frust, trinke nur aus Lust. Einfach so.
Das finde ich gut.
Mir mal auf die Reise gegeben hat. Und ich glaube, dass es natürlich auch ein Kommunikationsbeschleuniger ist, gerade auch an Abenden, wenn man es hinter sich hat, also eine Probe hinter sich hat oder eine Begegnung mit Zuschauern hinter sich hat, Nervosität abbaut. Und eigentlich kommt man gar nicht gleich ins tiefe Gespräch, sondern es plaudert sich so. Mhm. Erstmal, damit das Gehirn wieder einen anderen Modus kriegt, so habe ich das beobachtet, nicht nur bei mir, auch den Kollegen. Und gibt dann mehrere Getränke, aber bei mir ist es letztendlich der Wein, der dabei ein bisschen nachhilft. Und natürlich ist es so, und wie du es gesagt hast, wenn man dann anfängt, dann nur aus Reflex zu trinken, dann ist es auch schade. Ja?
Ja.
Man muss auf die Dosis schon, das sage ich jetzt gar nicht moralisch, achten. Und man bereut es am nächsten Tag doch, weil man weiß, dass die Gespräche wurden dann doch irgendwo stumpfer und wurden dem Wein nicht gerecht, ja, sondern irgendwas soft dann. Also so. Und das ist ein Unterschied. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Theaterthema. Das ist, glaube ich, unter Communities, die miteinander kreativ arbeiten und riskant arbeiten, in Risikos gehen, in alltägliche. Es ist unter Ärzten genau das Gleiche. Wir hatten gestern gerade einen wunderbaren Arzt zu Hause zu Gast. Und wir sind auch auf das Thema zu sprechen gekommen, des Stressabbaus und wie das so ist. Aus einem Stressabbau kann eben auch Sucht werden, oder so etwas. Und ich finde aber, der Wein ist vielleicht das Getränk, was es am meisten noch verlangsamt und ermöglicht. Das ist bei harten Drogen, sag ich mal, Schnaps oder sonst was, noch was anderes. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, habe ich keine schlechte Grunderfahrung gemacht mit dem Wein. Und du hast es so schön erklärt mit dem Primitivo, ich habe jetzt was gelernt und ich bin natürlich froh darüber, dass die Rebe als gut beschrieben wird, weil in diesem Fall kann ich dann doch sagen, wenn man das Wort Ahnung wörtlich nimmt, habe ich eine Ahnung von Wein, aber auch manchmal zum Glück kein Wissen.
Ja.
Ja, ich möchte manchmal nicht daneben stehen, wie er entsteht, sondern ich habe es ganz gern, wenn macht und losgeht.
Aber genau das, was du sagst, ist so unheimlich wichtig. Ich finde auch wichtig für uns alle, die wir hier gerade beisammen sind, aber auch für alle Zuhörer. Es ist nicht wirklich tragisch wichtig, wenn man irgendwelche Schlagworte nicht kennt oder kennen muss oder glaubt, sie kennen zu müssen. Wenn man in eine Weinhandlung geht und sagt, ich suche einfach einen Wein und man hat schon Angst, was zu fragen, weil man glaubt, der Weinhändler wird einem jetzt irgendwas um die Ohren schmeißen. Das Erste, was immer wirklich wichtig ist, finde ich, ist, schmeckt der Wein oder schmeckt er nicht?
Ja, aber wie das auch im Theater ist mit gewissen Rollen oder mit dem Theaterjob an sich, es gibt so gewisse Leidenschaften, die einen dann antreiben, mehr erfahren zu wollen.
Ich erzähle mal, wie ich zum Wein überhaupt gekommen bin.
Ja,
denn das ist eigentlich die Grunderfahrung, die ich gemacht habe. Also, ich mache es ganz kurz. Ich bin im Osten groß geworden und war sozusagen in der vorwendischen Zeit, also in den Jahren 85 bis 89, in Erfurt engagiert. Und auch da gab es in der Stadt Erfurt, am Schauspielhaus, gab es eine wunderbare kleine Zimmerkneipe, die so zwei Zimmer hatte, Eichentische, ein bisschen szenemäßig aussah, eher untypisch für Ostkneipen. Und die hatten das auch so drauf, dass die, wenn zu war, wie in Irland, halb zwölf kassiert wurde, das Gitter von innen vorhängten. Und wer drin war, blieb eben drin bis zum Morgengrauen. Und man konnte dann sozusagen unter dem Radar fliegend weiter trinken oder was machen. Und man ist da oft immer nach Vorstellung hingegangen. Und das eigentliche Getränk war, weil es auch so bezahlbar war und auch die Sorten ganz gut waren Bier und ein Korn oder sowas. Und irgendwann an irgendeinem Abend sagte ich zu dem Kneiper, sag mal, hast du mal was anderes als dieses dämliche Bier und diesen dämlichen Korn? Es war irgendwie, es wurde sowas eintönig. Da sagte er, ja, und stellte mir eine Flasche grünen Veltliner, da war nicht leicht zu kriegen. Ein Ösiwein. Ja, stellte er mir hin, der mussierte leicht, goss mir das ein und ich trank das und sagte, er gleich die Flasche schenke ich dir. Wein war im Osten in Restaurants teuer. Also nicht zu vergleichen mit Schnaps oder mit Bier. Und dann hatte ich so, das war so ein feines Gefühl. Das war so ein feines, nicht das, ich hatte das Gefühl, ich ertrinke nicht mehr in irgendeiner Suppe, mit der ich mich in irgendwas berauschen will, sondern ich habe einen Partner, mit dem ich hier ein Gespräch führe. Also über die Zunge. Und das war schön. Das war einfach ein schöner Moment. Und dann sagte er nur, und war's gut. Ich sage, wunderbar, das machst du bitte morgen wieder. Wird eine Kiste bestellt? Natürlich bezahle ich ab morgen oder so. Dann habe ich beim Rausgehen gefragt, das Glas, also etwa auch so, was kostet das jetzt dann, ne, und so. Und da sagte er, ich würde dir den Vorschlag machen, wir machen 2 halbe Liter Bier und 2 Korn und das ist für dich eine Flasche Wein. Wollen wir das so machen?
Oh.
Das fand ich toll. Also damals, der wollte mich auch wahrscheinlich halten, also so als Gast und so. Und so bin ich zum Wein gekommen und habe ganz lange Jahre kein Bier mehr getrunken. Als Thüringer mal zu einer Bratwurst, da gehört das ein bisschen wieder Senf dazu, aber eigentlich eher wenig oder fast gar nicht, sondern Weißwein war auch sozusagen der Einstieg und später habe ich dann den Rotwein kennengelernt, wovon es in der ehemaligen DDR doch ganz gute Sorten aus dem Saale-Osten.
Ja, auch in deiner Heimat, ne? Ja. Also in Thüringen, ja. Thüringen ist
schon ein Erlauer Stierblut, das war schon eine feine Sache, also ein guter Trockner. Ja, das war im Osten nicht so verbreitet, trocknet, es wurde eher süß und klebsüß und Kommodenlack getrunken, aber es gab es eben auch. Ne? Meist für den Export, aber einiges konnte man sich dann schon erhaschen.
Mhm. Und Rotwein, sagst du, hast du ein bisschen später angefangen?
Ja, später, das ist, würde sagen, das ging tatsächlich erst los, richtig los, als die Mauer fiel, machte ich mir ein bisschen Gedanken um meinen Beruf, um mich, na klar. Und ich war ja nicht der Typ, der sagt, Anschluss 23, jetzt unbedingt sofort Bundesrepublik werden, sondern ein bisschen schon eine Art selbstbewusstere Formen zu finden. Darüber will ich jetzt gar nicht groß philosophieren. Ich wusste nur eins, wenn man jetzt so reisen darf, es ist mir wahrscheinlich eine riesen Weinkarte geöffnet worden in Europa. Und das wusste ich, darauf habe ich mich auch gefreut. Und das war auch eines der ersten Ziele. Ich war dann in Mainz und dort habe ich mir in einem Weinladen angeguckt, was es da so alles gibt. Und das war erschlagend, was da so war. Und das war das erste Mal, dass ich dort Rotwein probierte. Das konnte man, das kann ich auch in diesem Geschäft probieren kann. Und ich habe mich mit dem Wirt, wollte ich schon sagen, mit dem Verkäufer ein bisschen hingesetzt. Es war nicht besonders viel Betrieb. Und wir haben ein bisschen übers Leben geredet. Und das war die erste Flasche ein Bordeaux. Dazu hinuntergegossen, will ich es mal so sagen. Ja. Und habe von ihm auch das Wort gehört, so ein toller Abgang, ne? Und das kenne ich nur aus dem Theater, wenn ich gut abgegangen bin. Und das war dann so der erste Begriff, der so kam. Und so, naja, was der so hinten noch so macht, ne? Und so. Und damit kann ich was anfangen. So will ich Wein beschrieben kriegen und so. Ich brauche es nicht ziseliert, so interessant es manchmal ist, sondern das Selbsterlebnis in den Dialog zu gehen, die Eigenverantwortung des Schmeckens eines Weines und nicht die, sag mal, Suggestion, oh, das muss ein ganz guter sein, deswegen ist er jetzt ganz gut. Ja, so. Ja. Da bin ich eher nicht so drauf. Ich habe auch schon teure Weine nicht so gemocht.
Ja. Das, was du sagst, nicht jeder teure Wein muss dementsprechend auch, ich sag mal, so schmecken, was er nach außen hin möglicherweise verkörpert. Und das, was, glaube ich, eine große Stärke von einem jeden Menschen sein kann, ist eigentlich die Sinnlichkeit entdecken und sie durch Metaphern, wie auch Hendrik es geschildert hat, durch Metaphern zu beschreiben, was wir eigentlich gerade schmecken. Oft auch die Situation bedingt, wie sind wir emotional gelagert gerade, ne? Was für eine Stimmung sind wir? Sind wir eher mehr laid back? Sind wir richtig fröhlich drauf? Was könnte dann auch dieser Wein auslösen? Oder wo sind wir? Wo halten wir uns auf? Wir haben ja oft diese Geschichten, wenn wir im Urlaub sind, ob das jetzt Wein ist, ob das jetzt, bei mir war es in Spanien immer Fanta Laranja, also die Fanta hat immer anders geschmeckt als hier in Deutschland. Und wenn du Wein im Urlaub trinkst, hast du sowieso erstmal ein ganz anderes Erlebnis. Du hast die Örtlichkeit drumherum, du hast die Temperatur möglicherweise, außer du bist irgendwie in Helsinki, aber du hast einfach ein ganz anderes Gefühl von, ich bin im Urlaub, ich darf hier sein.
Und ob du dann ein oder zwei Flaschen oder drei Flaschen trinkst, ist dann auch egal, weil du am nächsten Tag nicht unbedingt leistungsfähig sein musst.
Das, ne? wie viel man trinkt, kommt doch aufs Gespräch an. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich alleine irgendwo gesessen hätte und mir alleine eine Flasche Wein reingepfiffen habe. Habe ich einmal, wirklich in diesem Moment weiß ich, den würde ich gerne erzählen, weil der mir sehr wichtig war im Leben. Wir schreiben Februar 1990, ich war damals also in Erfurt engagiert. Ich habe die Wende, obwohl ich Berliner nicht in dem Sinne, aber ich lebte nun mal in Berlin eigentlich, wie heute auch. Seit meinem Schauspielstudium 1979 bin ich in Berlin als Wohnsitz für mich leben geblieben.
An der Ernst
aber
Busch, ne?
An der Ernst Busch, aber dann natürlich in allen möglichen erstmal Städten. Und dann ging es halt so weiter. Aber die Assoziation nach Berlin hat sich nie verloren als eine für mich gewordene Heimat, was auch mit Menschen zusammenhängt. Mit meiner Frau habe ich diese Lebenswege mir in Berlin auch ergründet und sowas ist dann halt so. Aber ich war nicht da. Ich war zum Mauerfall nicht da. Ich war halt in Erfurt. Natürlich alles mitgekriegt und auch schön, mitgefeiert und mit auch getrauert, wie das halt so ist. Und ich, die Gelegenheit war das erste Mal da, dass ich im Februar, ich weiß das Datum noch, 18. zum 19. Februar, nach Berlin nach Hause bin, um überhaupt mal gucken, ob der Kühlschrank noch nach dem alten Strom geht oder ob es schon Weststrom ist, weiß ja nicht. Ne? So einfach mal wieder aufschließen und so. Und da habe ich mir in Erfurt noch eine Flasche Wein gekauft, Rotwein, und bin losgezogen nach Hause, habe mir einen Korkenzieher genommen, habe mir kein Glas genommen und bin unters Brandenburger Tor. Es war schon völlig normal, es war kühl natürlich, es war aber kein kalter Winter, war kühl. habe mich dort hingepflanzt, habe diese Flasche entkorkt und habe Richtung Westen geguckt und überlegt, was ich den nächsten Tag mit West-Berlin mache und habe dabei diesen Wein getrunken. Das war das einzige Mal, dass ich allein mir so ein Ding reingepfiffen habe, langsam und in Ruhe und irgendwie in einer Großstadt, die sehr belebt war,
eine Perspektive
fast so eine anzunehmen. Ruhe hatte wie diese Vögel. Man hat was alles so gehört. Ja.
Und auch dass, diese Perspektive zu erleben, die man sonst bis dahin nicht haben konnte. Also in den Westen zu gucken, durch das Berliner Tor war ja nicht möglich.
Ja, aber ich habe versucht, glaube ich, dieses Gefühl mit mir auch zu verschmecken, ja, mit diesem Wein. Und das meine ich, das ist so, ich weiß auch noch genau den Abgang, wie der mir später mal sagte, ich weiß das noch, was das für ein Gefühl war. Und das war auch kein Suchtgefühl, kein Suffgefühl. Beim Wein sagt man ja auch nicht, wir gehen einen saufen, man nimmt dann Wein. Saufen geht man eher, wenn man Sangria oder Bier oder sonst was. Beim Wein sagt man doch schon trinken. Und das war, es war einfach ein ganz tolles Gefühl, dass ich versuchte, mit mir klarzukommen. Und dieser Wein hat mir nicht im Sinne von Rausch oder Sucht geholfen, sondern im Sinne von Erweiterung, ne, und so. Und das muss ich einfach sagen, das war für mich ein grandioser Moment, wo ich sage, es ist doch toll, dass die irgendwelche Mönche waren, das glaube ich, auf die Idee gekommen sind, Trauben zu verstampfen und dann zu warten, bis die schmecken.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung. Ja. Und zwar, jetzt kriege ich Durst. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, Tom.
Das weiß man, warum Matthias? Ich die Rede gehalten
habe. Würde ich einfach mal sagen.
Wir machen jetzt mal einen Übergang. Für die Leute, die die erste Folge gesehen haben, ich habe ja einen Zauberstab, der Magisches bewirkt. Und zwar ist dieser Zauberstab für unsere kleinen Weinfeen, die hier rumschwirren, von der Firma ASK Berlin, damit beauftragt worden, unsere Live-Gäste hier jetzt mit dem ersten Wein zu versorgen. Und in der Zwischenzeit möchte ich aber, während ich den Wein auch für uns einschenke, meinen Wein, den ich quasi mitgebracht habe, auch ein Primitivo, wir haben ja alle drei dieses Mal den gleichen Wein, aber ich glaube von unterschiedlichen Winzern, hoffe ich zumindest, gespannt. Dass also der Wein ist
interessant wäre es, wenn er von allen drei der gleiche wäre. Ne?
Wer weiß. Mich würde aber noch eine Sache interessieren.
Das ist aber schön, dann können wir ja dreimal trinken.
Ja, also dreimal ein unterschiedliches Erlebnis haben. Ja.
Eine Frage habe ich noch, Matthias, und zwar habe ich während meiner Schauspielschulausbildung und ab und an auch später in meiner Karriere die Erfahrung gehabt, dass wenn ich einen Wein trinke abends und es werden auch mal 2, 3, 4, 5, 6 und vielleicht auch schon mal 2 Flaschen und ich am nächsten Tag zerstört bin und zu einer Probe muss, dann habe ich auf dem Hinweg zur Probe gedacht, mein Gott, das wird eine Katastrophenprobe. Ich habe einen Kater, das ist kein Kater mehr, das ist ein Königstiger. Wie soll ich Konzentration und Energie parat haben und da konstruktiv, kreativ arbeiten können? Und dann habe ich mal festgestellt, gerade der Kater hat mich so gelähmt und aufs Wesentliche reduziert, dass das eine ausgezeichnete, konstruktive Probe wurde. Kennst du das auch?
Ja, das kenne ich. Das ist einfach die Müdigkeit, sagt unserem Körper, alle Eitelkeit des Firlefanz-Spiels verschwindet. Man konzentriert sich aufs Wesentliche, um das Ding zu überleben und macht genau das Richtige. Ja, weil man überleben will in der Probe, ja.
Genau so haben wir uns nämlich kennengelernt. Das muss ich auch nochmal so sagen. Ne? Also wir haben uns tatsächlich 2002 richtig kennengelernt und wir hatten das große Vergnügen, gemeinsam ein Shakespeare-Stück auf die Bühne zu bringen, nämlich Was ihr wollt. Und ich habe, glaube ich, in diesem Zeitraum der Proben noch nie so oft während der Nachmittage im Kino gesessen und B, glaube ich, auch so schöne Weinabende verbracht wie zu dieser Zeit mit dir. Weil das muss ich jetzt auch noch sagen. Normalerweise, wenn man morgens eine Probe hat, geht man nach Hause, man lernt den Text und hat abends wieder eine Probe. Bei uns war das immer so, wir haben morgens eine Probe gehabt, ich bin nach Hause gegangen, ich wollte Text lernen, dann klingelte mein Handy und dann sagte Matthias zu mir, was machst denn du gerade? Und dann sagte ich immer so, ja, ich lerne Text, was machst du? Ich sage, ich lerne Text, nö, wir gehen jetzt ins Kino. Ich bin also, wie gesagt, noch nie so oft im Kino gewesen wie zu dieser Zeit und das Schöne daran ist, das muss man auch noch sagen, weil es war in Meiningen am Staatstheater, da kommt Matthias nämlich her.
Das war eine Geburtsstadt, geboren. Ja, genau.
Ja. Mhm. Und das Geburtshaus
wenn man so will.
Wenn man so will.
Mein Aufwachshaus, ja.
Oder Aufwachshaus war das Kino.
Das städtische Kino, in dem wohnten wir als Familie. Es gab Wohnraumerfassung, gab es einen Begriff, in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und da wurden eben auch ungewöhnlichere Möglichkeiten gesucht, Wohnungen zu schaffen. Und da wurden, weil wir als kinderreich galten, alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern, wurden wir sozusagen die erste und zweite Etage über dem Kino ausgebaut. Und das war für mich natürlich super, weil ich hatte ein Amt als Kind. Ich war im Kino, ich war der Chef vom Kino, quasi für meine Altersklasse. Das war mein erstes Amt. Ich hatte Macht. Das merkte man. Das hatten sich die Kids schon überlegt, ob sie mir eins aufs Maul hauen. Weil sie wollten ja auch ins Kino. Und das war irgendwie eine geile Zeit. Und ich hatte auch die Freiheit durch meine Mutter und durch meine Nenntante, die Chefin, Filmverführerin war, die daran interessiert war, dass ich was mitkriege von der Welt. Die hat mir Sergei Eisenstein-Filme gezeigt. Die hat mich einfach ins Kino gesetzt und mir das mal gezeigt, wie das so zuging. Also über Gewalt, über Krieg, natürlich moderiert erklärt, aber auch anderes. Man konnte sich Filme wünschen oder so, die man zum Geburtstag hatte. Wer konnte schon zum Geburtstag seinen Geburtstagsgästen seinen Lieblingsfilm zeigen? Im Kino. Ja, also das war einfach, also das sind die wunderbaren Zeiten. Und dieses Kino war lange geschlossen nach der Wende, wie das halt so war. Und da hatten sich ein paar Freaks gefunden und das ein bisschen umgebaut und wieder geöffnet. Und deswegen wollte ich so oft, wenn ich Zeit hatte, einfach mal nach Hause gucken und mir Filme angucken. Und da habe ich, das war auch wirklich, das muss ich sagen, wir sind wirklich befreundet seit der Zeit und immer noch sehr stark verbunden. Und das war für mich auch schön, ihm das zu zeigen. Also,
ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben einen wundervollen Film geguckt, der hieß nämlich Iraq Attack und von Riesenspinnen. Aber du sagtest zu mir, jetzt sitzen wir doch gerade hier im ehemaligen Wohnzimmer.
Genau, das war etwa das Wohnzimmer. Wir haben auch einen in der Küche gesehen, das weiß ich noch. Wie hieß der? Borat.
Genau, richtig. Ja.
Apropos Film, Jungs. Auf meiner Zunge kann man Lawrence von Arabien drehen. Ich habe Durst wie eine Belgier. Ich würde sagen, wir erheben mal unsere Gläser und ich fange mal an und sage einen Trinkspruch. Du kannst ja auch schon mal einen für deinen Wein überlegen und Dietmar für deinen.
Okay, gut.
Ich fange mal an und sage, der Klügere kippt nach.
Zum Wohl. Zum Wohl.
Also man merkt gleich an der Nase, das ist ein sehr tiefer, fruchtiger, fast pflaumenmusartiger Geruch. Und die Farbe ist wirklich sehr tief rot, undurchsichtig. Und der hat natürlich auch schon eine gewisse Geschmeidigkeit im Glas. Also es ist kein junger Wein, den ich da mitgebracht habe. Dietmar hält schon sein Glas hinter einem weißen Hintergrund, um es besser zu sehen. Also der ist schon kompakt. Also es ist kein leichter blauer Zweige, sondern das ist tatsächlich ein Primitivo, wie er im Buche steht. Ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu, ja?
Wir sollen erstmal unsere Eindrücke mal erstmal schildern.
Ja, oder sagt mal, was hier schmeckt.
Ja, das ist doch vielleicht immer interessant. Matthias, wie ist es für dich?
Ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich unterhalte mich noch mit ihm. Also, dass er nicht jung ist, kriege ich raus. Das würde ich jetzt bestätigen. Hat eher ein bisschen Kraft. Im Abgang geht in der Mitte los. Mhm. Nicht ganz unten. In der Mitte. Würde ich gern nach dem Essen trinken. Mhm. So wäre mir bei dem jetzt etwas, was ich gelernt habe, ist bei den Italienern jetzt ein bisschen. Die haben ja angefangen mit diesem warmen Trinken der Weine, die geben die sehr gekühlt ab. Und das ist gut auch, das ist übrigens ein super Mittel gegen Kopfschmerzen am nächsten Tag, kalten Wein zu trinken, den kalt kühl zu trinken oder eher kalt. bei dem würde ich das nie machen. Das ist ein warmer.
Ja, das kann ich verstehen.
Den muss man so mitnehmen, weil er breit auf der Zunge wird. Ich würde es so ausdrücken.
Ja.
Es wirkt im ersten Schluck dunkel und wird hell. Also so. Ich würde sagen, wenn ich dein Wort erfinden darf, Primitivo Antidepressiva.
Das ist eine Weincharakterisierung, die ich hier also absolut schätze. Und es stimmt, was du sagst. Also der Wein hat eine gewisse Fruchtigkeit und eine gewisse Tiefe, die dann mit einem ganz feinen Säurespiel sich nach hinten verabschiedet. Und das ist kein Wein für eine leichte Küche. Ich habe den Wein zufällig entdeckt, als ich mal im Urlaub in Italien in Neapel war. Das hat nichts mit Apulien zu tun. Neapel ist ein Fall für sich. Und dann sitze ich nachmittags in einer Trattoria und bestelle mir eine Spaghetti Puttanesca, sogenannte Nuttenspaghetti. Die heißen tatsächlich so. Und da kommen alle Reste rein, die am Hafen und in den Gassen auffindbar waren. Das haben tatsächlich, so erzählt es die Geschichte, die Huren damals als in einen Pott geknallt mit Chili und Kapern und Anchovies und so weiter und überreifen Tomaten. Und diese Paste hat natürlich Wumms, die ist würzig. Und die kann es mit einem solchen Wein aufnehmen. Wir haben hier vor uns eine kleine Auswahl an Käsesorten. Wenn man jetzt mal so einen milden Käse dazu probiert, der wird umgehen.
Ich finde das ganz super mit diesen Tellern, die wir hier stehen haben. Ja. Alle. Ja, und so. Wo ist hier der Applaus für die Dame?
Ja,
die
Steffi. Wieder einmal ganz großartig gemacht. Wundervolle Teller mit, und das können wir mal beschreiben, mit Wurst, mit Trauben, mit Erdbeeren, mit Käse, mit Gürkchen und natürlich mit der von der letzten Mal auch sehr heißgeliebten Schokolade.
Ja, ich glaube, das ist ein Wein, mit dem man auch Schokolade genießen kann. Aber es muss was her. Weil bei der Tiefe, finde ich, kann man nicht unbedingt so mit milden, sahnigen Sachen was machen. Das ist jedenfalls mein Geschmack nicht. Das würde untergehen, der Wein würde es gnadenlos umnieten, was da im Mund ist. Und dann macht es weniger Spaß. Ich würde Blauschimmelkäse oder jetzt wie hier diesen würzigen mit dem Rotschimmel, sowas finde ich fantastisch, um hin und her Ping-Pong zu spielen mit den Geschmacksnuancen, die sich auf der Zunge entfalten.
Also ich muss auch sagen, lieber Tom, du hast da wieder einen schönen Wein rausgesucht, der einen Anfang so eine Süße hat, dann nach hinten diesen Alkoholgehalt plötzlich bekommt, aber trotzdem irgendwie so ganz gemein ist. Das ist so der Wein, wo man dann irgendwie ein Glas nach dem anderen dann durchaus trinkt, aber dann irgendwann merkt, man sollte nicht mehr aufstehen.
Ja, ja.
Also ein bisschen das Gefühl, es wird ein bisschen schwerer.
Ja, aber wenn man die Entscheidung gefällt hat, ist es doch ganz einfach. Dann bleibt man eben sitzen. So.
Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass diese Säure oder das, was ihr eben mit dem Abgang als Kontrast zum Auftakt empfindet, das schmeckt für mich so ein bisschen nach Lakritz.
Das mit der Schokolade, ich darf keine Schokolade essen, ich finde das aber super. Und dann macht man die gleich vergessen. Wunderbar.
Dietmar, fällt dir noch geschmacklich was auf zu dem Wein?
Ja, ich merke so ein bisschen das Rauchige, also ich würde sagen Fass, ist enthalten.
Ja.
Es kommt, hat auf jeden Fall ein Fass von innen gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Du machst das so schön professionell. Du hältst
nee, das nur, ja, das
guckst du den Wein noch an dabei? Oder so?
Ja, beim dritten Glas sieht es dann auch so aus, würde ich hineingucken, wo ich woanders hinschaue. Ich versuche tatsächlich immer zu riechen. Ich muss ehrlich gestehen, meine Schwierigkeit ist tatsächlich immer so erstmal so diese Gerüche wirklich herauszufiltern. Darum höre ich immer gerne erstmal zu. Und dann kommen so Schlagworte manchmal, wie ich sage jetzt mal Pflaume, Nelke oder irgendwas. Und dann merke ich irgendwann auch, oh ja, da ist eine Verbindung tatsächlich da. Darum rieche ich so lange daran. Ich mag den Geruch.
Hauptsache, du gießt ihn nicht ins Auge. Also so.
Nachher beim dritten Wein kann das passieren. Ich bin noch sehr gespannt, wenn er noch ein bisschen länger gestanden hat, ob er tatsächlich noch ein bisschen an Tiefe dazu gewinnt.
Ja.
Ja, wie du vorhin auch schon sagtest, ne? Also der darf nicht zu kalt sein, vielleicht wenn er länger steht. Aber, und das ist ja das Schöne bei Primitivos, viele Primitivos sind, und das meine ich jetzt nicht böse gesprochen, aber sie sind sehr gute Weine, gut gemeinte Weine auch, also die einem nicht wehtun.
Ja, die gehen einen geraden Weg.
Ja. Die wollen nicht unbedingt immer der ganz große Wein sein, aber sie können trotzdem einen überraschen. Und dieser Wein hier, lieber Tom, gehört wiederum zu einem Wein, wo ich immer sage, ja,
der hat eine schöne Balance
dafür, ne? Das ist eine schöne Balance. Das ist ja immer, wenn wir Wein getrunken haben, auch miteinander, du hast immer einen Wein mitgebracht, der sehr erstaunlich schön war. Matthias sagt, der ist schon ein bisschen älter. Was würdest du denken, Matthias? Was hat der für ein Alter?
Ich würde schätzen 2012.
So weit zurück?
2012 würde ich schätzen. Aber ich schätze halt.
Ja, ja, das ist auch in Ordnung. Also ich
bleibe jetzt auch dabei.
Ja.
Mhm. Okay, ich meine, was glaubst du?
Ich glaube, dass er jünger ist. Ich würde da zwischen 2017 und 2018 tendieren.
Also ich lasse mal die Hosen runter. Ihr seid auf der richtigen Fährte. Ich kann ein bisschen verstehen, warum Matthias den älter schätzt, weil er eben so eine gewisse Bombastik hat. Und hat das traut man jungen Beinen so nicht zu. Also da sind Schokoladennoten im Körper und Espresso, Röstaromen, Leder und so weiter. Wie du sagst, raucht Dietmar. Und was ich auch klasse finde, ist natürlich, dass da Veilchennoten drin sind. Aber was mich noch interessieren würde, wäre unsere Weinprinzessin. Christian, was sagst du zu dem Wein? Gibt es irgendetwas, was dir auffällt, was du
anders machen würdest,
sagen kannst? Wie würdest du diesen Wein für uns beschreiben?
Ich habe ihn natürlich schon ausführlich beschrieben, da kann ich wesentlich weniger dazu beitragen. Aber mir ist noch aufgefallen, dass er sich durchaus breit auf der Zunge macht. Also man schmeckt ihn wirklich vom linken bis zum rechten Zahnrand von der hinteren Zunge. Also dass er sich doch da sehr breit macht, was den Geschmack angeht.
Schmeckt er dir?
Sehr gut,
ja. Das ist schön.
Das ist eine gute Aussage. Jetzt wo würdest du noch wie alt ist, ne?
Bitte?
Du wolltest noch verraten, das Alter. Ich will wissen, ob ich...
Ja, er ist tatsächlich von 2017.
Ich gratuliere dir, Dietmar.
Wir trinken einen Cantina Sava Ritardario. Entschuldigung, Ritardatario. Das ist ein etwas schwieriges italienisches Wort. Und es ist so, normalerweise werden Primitivo-Trauben sehr früh geerntet, wie ich schon sagte. Deshalb Primitivo, eine der ersten Trauben, die gelesen werden. Und was bei der Traube toll ist, die ist zwar resistent gegen viele Krankheitserreger, aber sie ist tricky. Denn so ein Traubenbüschel besteht bei der Lese nicht nur aus reifen Trauben, sondern auch aus noch unreifen Trauben. Das heißt, die armen Winzer haben sehr viel Arbeit mit den Händen, da noch die reifen Trauben rauszupicken und die grünen Trauben beiseite zu legen. Und bevor der Wein überhaupt vinifiziert wird, das heißt, es wird Most rausgemacht und vergoren, bevor das geschieht, werden diese Trauben in aller Regel noch wie Rosinen so angetrocknet, um noch mehr Geschmack zu Substanz da reinzukriegen. Und bei dem ist es so, das ist eine Art der Vinifizierung, die außergewöhnlich ist, wie ich erfuhr. Und zwar dieses Ritardatario, da steckt retardiert drin. Das heißt, dass man sehr lange gewartet hat, unüblicherweise bei diesen Trauben, bis man sie gepflückt hat und sie vinifiziert hat. Und das finde ich wirklich ziemlich erstaunlich, denn es macht was mit dem Wein. Also man hat auch so ein bisschen Trockenfrüchtearoma da drin.
Mit dem Veilchen habe ich noch nicht geschmeckt.
Die Veilchen, das ist dieses Frische im Abgang. Also dieses.
Also ich muss auch sagen, ich habe noch keine Veilchen gegessen. So.
Naja, wahrscheinlich, wenn man so einen Wein trägt und auf dem Nachhauseweg ist, da kommt man vielleicht auch mit einem Pfeilchen nach Hause. Vielleicht ja, meine ich das. Ich weiß es nicht. jedenfalls freut es mich, dass euch der Wein zusagt.
Ja, das tut er. Wie geht's denn euch? Ich sehe.
Also ja, man sieht tatsächlich, ja, glückliche Gesichter, würde ich sagen. Vor allem schon strahlende, und das ist erst das erste Glas.
Gibt es jemanden, der sagen würde, mir gefällt der nicht so besonders? Niemand. Oh, das ist ein Kompliment. Das geht runter wie Öl.
Oha. Ja, müssen wir nachher mal sehen. Ne? Müssen wir ein bisschen anstrengen mit den anderen beiden Weinen. Was da noch alles kommt. Ich würde einfach mal sagen, wir schenken uns vielleicht selber auch noch gerne ein bisschen was ein und kommen zur ersten Rubrik des Abends.
Ja.
Tom? Ja? Die da heißt... Dites-moi. Ja, wundervoll. Wohl. Herrlich. Immer wieder. Mein lieber Matthias, und zwar kommen wir jetzt zu einem kleinen Gespräch zwischen uns beiden, das sich wie folgt zusammensetzt. Erstmal gibt es 10 Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ja, und dann frage ich ein paar andere Sachen. Okay. Ganz einfach.
Ich lasse mich überraschen. Also,
ja, wundervoll.
Für alle Hörer und hier Mittrinker dieses wunderbaren Weines, ich bin nicht informiert vorher.
Das ist wohl wahr, wirklich. Ja.
Ich habe es verweigert, ich wollte mich überraschen lassen.
Okay, 10 Entweder-Oder-Fragen. Lieber in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Zukunft.
Zahnputzbecher oder direkt aus der Leitung?
Direkt aus der Leitung.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Regen oder Schnee?
Schnee.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
Auf einem fliegenden Elefanten reiten oder im Maul von Moby Dick alle Weltmeere durchschwimmen?
Der Elefant hat gewonnen.
Putin oder Trump?
Nächste Frage.
Rücken- oder Seitenschläfer?
Seitenschläfer.
Thomas Bernhard oder Peter Handke?
Thomas Bernhard.
Das waren die ersten 10.
Wunderbar.
Wohl bei Rücken- oder Seitenschläfer, da muss ich intervenieren.
Ja.
Zumindest nach meinen Erfahrungen.
Aha.
Also, das klingt jetzt ein bisschen hart, ne?
Wir haben da schon eine Vergangenheit.
Ganz genau. Also,
das kann sich auch entwickelt haben. Komm doch mal wieder in mein Bett.
Wir haben einige Produktionen miteinander gemacht, das ist einfach mal zur Erläuterung, und haben tatsächlich auch bei manchen Produktionen hin und wieder dasselbe Bett geteilt. Und wie wir es Freunde so machen.
Aus Sicherheitsgründen schon
mal. Und es war natürlich auch oftmals nach der Probe noch lange Abende. Und ich kann mich immer nur daran erinnern, dass wenn wir dann zusammen dann uns zu Bette gelegt haben, du relativ schnell auf dem Rücken lagst und auch relativ schnell eingeschlafen warst.
Das ist heute noch so mit dem schnell Einschlafen.
Erstaunlich. Liegt das an der Wirkung der Tätigkeiten, die du zuvor begangen hast? Oder ist das so ein Naturtalent?
Nee, es liegt daran, ich hatte mal irgendwo zu jemandem gesagt, ganz anders. Ich erzähle mal eine kleine Story aus dem Leben.
Ja.
Wir sind noch tief in der DDR. Wir sind ungefähr im Jahr 1984 und ich hatte damals dafür gesorgt, muss ich wirklich so sagen, so war es, ein paar Leute, Studenten, Kommilitonen zu überreden, mit mir zusammen an ein ganz kleines Theater im Süden der Ex-DDR zu gehen, nach Annaberg-Buchholz. Es hatte einen Grund, um auch ein bisschen aus dem Fokus zu geraten, um dort Dinge machen zu können, die man sonst so nie so, einfach unser Studium zu verlängern, das haben wir auch gemacht. Und ich hatte dafür gesorgt, dass wir zusammen ein Vorsprechen kriegen am Berliner Ensemble. Denn jeder Schauspieler, der damals in der DDR behauptete, er wolle nicht nach Berlin, hat gelogen. Also das war so. Und so war das Vorspiel. Und wunderbar, sieben meiner Kommilitonen sind mitgefahren. Zwei sind genommen worden, ich war nicht dabei. Und da habe ich meinen Satz geprägt. In dieser Nacht hatte ich es gelernt, aus Wut einzuschlafen. Also so, ich war so verbittert mit mir, dass ich wahrscheinlich das einfach nicht weiter erleben wollte, sondern sagte, ich gehe jetzt und entrücke mich, weil der Morgen sieht dann schon anders aus, war auch so. Ja, das ist so, das kann ich sehr gut. Ich kann auch in großen Anspannungen relativ gut und schnell einschlafen.
Wie machst du das? Machst du dir dann erstmal so zur Überbrückung an positiven Gedanken, um dann an nichts zu denken, um einschlafen zu können? Oder wie?
Nee, das gelingt nicht. Manchmal führe ich ein Interview mit mir, weil ich denke, ich bin berühmt oder träume davon. Manchmal führe ich ein Gespräch mit meiner Schwester. Ich habe eine Lieblingsschwester, mit der ich mich sehr gut unterhalte. Sie kann nur so sagen, manchmal denke ich ganz viel an Fußball, weil das für mich eine ganz große Leidenschaft ist. Und dann gibt noch was dazu, deswegen Seitenschläfer. Das kann ich noch von der Seite, denn das habe ich vielleicht aus Rücksicht nicht gemacht, damit du schlafen konntest.
Ich möchte mal, ohne unverschämt zu sein, aber wenn du auf der Seite geschlafen hättest, hätte ich mehr Platz gehabt.
Ja, pass auf, es hat folgenden Grund. Wenn ich auf der Seite schlafe, dann fange ich an, früher hieß das Eisbär-Battle und in der Medizin heißt es, glaube ich, in der Neurologie, Jaktaktion, dieses Hin- und Herschaukeln. Und das mache ich heute noch und sehr gerne. Und das ist was ganz Wunderbares. Und ich muss sagen, die Phasen haben sich später stark verkürzt sogar noch mit dem Rumschaukeln. Wumms war ich weg. Deswegen kann ich die Frage, wie ich dann wirklich gelegen habe oder wie ich wirklich liege, müsste ich Nele stellen, nicht wirklich beantworten. Aber deswegen sage ich eher, der Schlaf beginnt bei mir mit der Seite.
Und wie ist das dann, wenn du dann eingeschlafen bist, schläfst du ruhig?
Das weiß ich nicht. Ich schlafe jedenfalls. Ich kann mich selten an Träume erinnern. Es gibt das Gefühl manchmal, scheiße, ich habe geträumt, es bleibt ein Gefühl übrig, da muss was gewesen sein. Aber es ist ganz selten, dass ich Träume, rekonstruieren kann.
Ja.
Manchmal, es kommt auch vor natürlich, man sagt nicht, Albträume, das kann jeder beschreiben, weil das quält einen, ja. Aber es gibt auch diese Träume zwischen Wolf und Hund. Das ist ein alter Begriff für, man ist noch im Schlaf, aber noch schon vorm Erwachen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Phase, die bei mir am intensivsten hängen bleibt. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, wie es Franz Kafka im Verwandlung beschreibt, ja, aus unruhigen Träumen zu erwachen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe was von meinem Schlaf gehabt.
Verstehe. Also so. Hast du manchmal Inspirationen aus dieser Schlafphase für deinen Beruf?
Nicht wissentlich. Das also kann ich nicht mit Ja beantworten. Da beneide ich zum Beispiel so einen Typ wie Gerd Hauptmann, wenn man das Gerd Hauptmann-Haus in Rügen sieht. Nee, Quatsch, nicht Rügen, in Sedensee. Da kann man das ist leider so, dass es halt ein paar Dichter gibt, denen man noch ins Schlafzimmer gucken kann. Ich finde es eigentlich für ihn grauselig im Nachhinein, dass wir das alle machen. Aber es ist halt so spannend. Und, ja, und da ist an der schrägen Wand, an der er gelegen hat, gibt es ganz viele Notizen, Schriften, die sieht man noch so mit Bleistift eingetragen. Das hat er sich gemacht, wenn er nachts wach wird und eben den Gedanken hatte, nicht verlieren wollte, aufgeschrieben hatte. Das habe ich noch nie gemacht. Also es ist nie etwas aus dem Schlaf direkt von mir umgesetzt worden. Ich schreibe auch ein bisschen oder konzipiere mal meine Gedanken, dass ich das später weiter, nicht wissentlich. Es läuft bei mir anders, das läuft wirklich beim Tag ab. Es gibt Situationen, wenn ich Auto fahre und denke, und da fange ich an, ein Gedicht zu denken oder einen Liedtext. Das weiß ich noch, ich musste 2,5 Stunden gegen die Uhr fahren, damit ich eine Probe früh um 10 an der polnischen Grenze erreiche, dem Theater am Rand, aus Magdeburg kommt, um die zu machen bis 14 Uhr und wieder zurückzufahren, um abends die Abendsprobe dort zu erwischen, um weiter zu inszenieren. Und da habe ich auf dem Weg dorthin ein Lied umgedichtet in einen anderen Text und diesen beschwöre ich mir im Auto so lange beim Fahren, bis ich ihn wirklich im Kopf habe, weil ich ihn ja nicht aufschreiben kann. Es war auch nicht die Situation, das Handy zu nehmen, aufzunehmen, diese Funktion gab es noch nicht. Weiß auch nicht, ob ich sie nutzen würde. Es lieber selber denken, selber behalten, selber merken. Ich bin aus dem Auto rausgesprungen, gibt es ja ein Faxgerät. Ja, und so, und da sagte Thomas Rühmer zu mir, ja klar, drin im Büro, Zettelstift. Und dann habe ich das ganz schnell aufgeschrieben, damit ich los bin. Ja, und dann rübergeschickt, den Liedtext, Auftrag an den Komponist, an den musikalischen Leiter Novak, zu sagen, das ist der Text für heute Abend. Abends war eine Hauptprobe und da hörte ich das Schlusslied mit dem neuen Text, den ich früh im Auto überlegt, dort eine Probe hatte. Das sind Dinge, ich nehme es lieber direkt aus dem Alltagsgriff raus, weil das für mich auch genauso lebendig ist wie Traum, ist das, was ich tags durchmache. Aber da kann ich verlässlich reagieren. Und ich glaube, dass mein Körper irgendwann gesagt hat und sich entschieden hat, in seiner Psyche zu sagen, weißt du was, mit deiner Kunst kannst du dich am Arsch lecken, jetzt träume ich, ja, mit dir und du ordnest dich unter. Also deswegen, ich bin auch ein guter Schläfer und ich bin nicht geschlagen oder groß von Albträumen, die kommen schon. Oder Alltagserlebnisse natürlich, die einen nicht schlafen lassen, gibt es natürlich. Und dann weiß ich das auch, dass es mir gar nicht gut geht, wenn ich gar nicht schlafen kann. Das ist auch ein gesunder Indikator, glaube ich. Und es hat nichts damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wenn ich Wein trinke, dass ich jetzt besser schlafen würde oder schlechter, habe ich nie erfahren. Wenn man mal einen auch über den Durst gesoffen hat, hat es andere Gründe, wenn man irgendwie mit einer anderen Temperatur wieder aufwacht. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen.
Gut, kommen wir zu den nächsten kleinen Fragen, die ich an dich habe, Matthias. Kannst du benennen, was so vielleicht die einzige Sache ist, bei denen die Menschen dich missverstehen könnten?
Ich denke nicht nach, weil ich es nicht weiß oder weil ich überlege, wie ich es formuliere, damit das jetzt auch gerecht den Menschen gegenüber ist, die ich damit meine. Also, ich kann mit Schadenfreude ganz schlecht umgehen. Und es gibt leider zu viele Momente im Leben, wo ich merke, dass anderen Schadenfreude zufügen, ich das auch rausfiltere, ob im bekannteren Kreis oder Fremden, und ich greife nicht ein, weil die Fremdscham ist so groß, dass ich mich das dann auch lähmt. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das müsste ich trainieren, und wir haben eine Zeit im Moment, wo mir bewusst ist, dass ich das nicht nur trainieren, sondern so meinem Reflex machen muss, damit es überhaupt einen Einfallstor zur spontanen und nicht nur zur bewussten Zivilcourage gibt. Und da, so würde ich das beantworten.
Verstehe. Ja, sehr schön. Laut Verhaltensforschern Und das habe ich auch nachgelesen. Ich bin, gerade was unseren Beruf angeht, hat es ja auch durch spannende Momente, wenn man versucht, die Körpersprachen anderer Menschen zu deuten oder auch bei sich selbst. Also laut Verhaltensforschern lügt jeder Mensch mindestens 20, 25 Mal am Tag. Was glaubst du, ist deine Lüge?
Was meine Lüge ist oder wie viel?
Am Tag, ja.
Was meine Lüge oder wie?
Ja, an welche ist die meiste Lüge, von dem du denkst, dass das ist, was du vielleicht...
Also nicht, wenn du Wein getrunken hast, da liegt ja die Wahrheit drin.
Ich weiß schon, es gibt ja diesen Verdrängungsding, das uns überleben lässt. Ne? Also ich stehe einem Schauspieler gegenüber in der Probe, ich bin selber einer. Wenn ich sofort sagen würde, was mir nicht gefällt an dem Vorgang, den er spielt, warum er ihn so spielt, das und alles auseinandernehme, werde ich A, Besserwisser und zerstöre ihn, obwohl ich ihm vielleicht zumindest meine subjektive Wahrheit sage. Und das finde ich ein pflegliches Training bei mir, dass ich dann lieber mit der Geduld arbeite und sage, es muss mir einen noch nicht gefallen. Und lass es durchgehen. Es gibt einen nächsten Versuch von ihm, nächsten Versuch. Dann fange ich etwas an zu beschreiben. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wo man dann auch tatsächlich sagen kann, probier es doch mal so rum, weil ich es dann selber erst weiß und einen anderen Vorschlag habe. Und der wird nie erfahren, dass ich das absolut stressig, anstrengend und nicht gut fand oder sowas. Das ist, das gehört zu uns dazu, um uns gegenseitig, ich würde mal sagen, leben zu lassen. Mir gefällt das Wort Lüge dabei nicht. Das ist ein deutsches Wort, was sehr scharf ist und das Ü hat, was ein sehr enger Laut ist und auch noch auf dem weichen Konsonanten ausläuft in den E. Also so, das ist ganz komisch. Das Wort ist so, das hat auch einen Abgang. Das schmeckt nach. Ja, ich glaube, Lüge ist ein falsches Wort. Ich würde eher sagen, es ist, manchmal machen wir ein Angebot, um uns jetzt nicht auseinanderzusetzen, um Geduld zu pflegen. Deswegen, es gibt natürlich die Lüge, dass man jemanden sagt, weil man etwas zu spät kommt, ja, ich musste was erledigen, hatte Stress. Und man kann ganz einfach sagen, ich habe die Zeit verbummelt, ich habe es verdattelt oder sonst was. Ne? Dabei erwische ich mich natürlich auch wie alle anderen. Und dann gibt es natürlich das, was wir im Leben machen, wenn wir in Situationen geraten, die wir keinem anderen erzählen können. Für die wir uns nicht nur schämen, sondern für die wir uns auch anfangen, nicht zu mögen. Und dann kommt die Frage, was ist denn los, alles in Ordnung? Und das Leichte ist, alles klar, alles in Ordnung. Was ist denn das? Ja, und so. Natürlich kann ich das nicht jedem erzählen, was ich da... Sondern ich muss den Moment finden und den Menschen finden, mit dem das jetzt genau richtig ist und mit dem ich fertig werden kann. Und so trainiert sich sozusagen unsere Lüge durchs Leben. Und nicht immer, wenn man die Wahrheit... Nee, nicht immer, wenn man nicht lügt, sagt man die Wahrheit. Da ist ja auch viel dran, dass man das gar nicht weiß, was eigentlich die Wahrheit bedeutet. Und dann kommt der dritte Faktor dazu, der der stärkste ist, der uns am meisten beschäftigt und uns zwingt, uns selbst zu belügen, damit wir nicht vergehen. Das ist die Angst. Und das ist irrational, weil wir oft nicht wissen, woher sie kommt.
Ja.
Sondern wir wissen nur oft, wovor wir Angst haben, aber nicht, woher sie kommt und warum sie verursacht. Und was sie in uns anrichtet. Und das ist etwas, wovon ich träume, was ich meinen Kollegen auch sage. Wir müssen, wenn wir eine Probebühne betreten, versuchen, diese zum angstfreien Raum zu machen. Dass keiner in der Leistungskontrolle steht, die Macht nicht ausgenutzt wird durch die Regie oder die Macht eines Schauspielers über einen anderen, dem es vielleicht nicht so gut geht oder der vielleicht nicht so schnell in die Pötte kommt. Keiner hat das Recht, einem anderen Menschen Angst einzujagen. Hat er nicht. Es sei denn, er muss sie taktisch anwenden, um sein Leben zu schützen. Aber in solchen Vorgängen, das glaube ich, nicht die eigene Angst, die man hat, pur an alle zu verteilen, sondern das Angebot zu machen, zuzugeben, dass man Angst hat, dann kriegt man sie eventuell genommen. Das ist jetzt, klingt fast wie Bibelsprüche, das meine ich aber ganz ernst. Daran versuche ich zu arbeiten und mit dem Wort Lüge umzugehen. Vielleicht findet man noch mal irgendwann in der Menschheit ein schöneres Wort dafür.
Alternative Wahrheit.
Wunderbar. Dann wird, ich finde, in Vino Veritas im Wein finden
richtig,
wir das.
Ganz richtig. Genau, ja. Darauf sollten wir jetzt mal auf diese Lügen antworten.
Genau.
Mal wirklich anschließen.
Genau.
Das ist aber ein schönes Geräusch. Ihr dürft auch gerne, bitte.
Zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Letzte Frage in meiner Rubrik, lieber Matthias. Entschuldigung. Ist ein Primitivo, wird auch sehr abgegangen.
Ja. Ich bin aber was zu Lüge sagen.
Ja.
Ich meine, das Wort deswegen mit dem Lüge, das schmiert so. Hass ist ein klares deutsches Wort. Ja, Hass hat eine Sendung, Hass endet, hat einen Pfeil und ein Ziel.
Ja.
Und so, das ist nichts Schönes, also das beschreibt das Wort auch. Und das Wort Lüge verurteilt irgendwas.
Ja, es laviert auch so drumherum.
Finde ich
auch.
Ich glaub, also. Wo man sehr viel lernen kann, ist bei dem Stück Die Wildente von Ibsen, was Lüge anrichten kann, weil da geht es unter anderem darum, dass ein bester Freund sagt, dass es da so Ungereimtheiten gibt und so weiter. Und das Ganze kulminiert, dass irgendwann mal ein Kind, das in einer Familie ist, wo die Eltern nicht die leiblichen Eltern sind, erfährt, dass das nicht die leiblichen Eltern sind. Und dieses Kind kann diese Wahrheit nicht ertragen und bringt sich um.
Ja.
Und da stellt sich die Frage, ist da die Wahrheit nicht etwas Aufschiebbares? Oder kann man da nicht noch mit der Wahrheit warten, bis das Individuum mit der Konfrontation zurechtkommen kann?
Das ist ein breites Thema. Man kann müsste auch sagen, irgendwie ist es nicht immer, sinnvoll, die Wahrheit zu sagen. Und da ist die Lüge vielleicht dementsprechend eigentlich
jetzt
nur
mal
eine, alternative Wahrheit, ja, um den anderen aber auch zu schützen. Das ist ja auch
so ein Ding. Ich finde immer, die Wahrheit ist ein bisschen besser erträglich, wenn man einen Schluck Wein getrunken hat. Also insofern.
Insofern darfst du gleich nach dieser Frage bzw. der Antwort von Matthias den nächsten Zauberstab schwingen. Matthias, ganz kurz, und zwar, stimmt es oder habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung, weil wir irgendwann mal in einer Weinlaune über so etwas geredet haben oder ich es mir nur eingebildet habe? Aber wurdest du mal als Nachfolger von Bud Spencer gecastet?
Bitte? In einer, glaube ich, ich war auch sehr, wie die sagten, es gab tatsächlich mal eine Produktion in Köln, eine Produktionsgruppe, die macht heute, glaube ich, Cobra, wie das heißt hier, Cobra, irgend so eine Autobahn-Polizeigeschichte.
Also,
Cobra 11 oder wie das heißt. Und die hatten vor, eine Adaption eines solchen Stoffs von Terence Hill und Bud Spencer zu drehen. Das war auch vom Buch her ganz, ganz okay. Und ich war auch ganz angerührt, wie ich in einer gewissen körperlichen Verfassungsphase für diese Rolle gecastet wurde. Und ich bin so heilfroh, dass das erstens nichts geworden ist, weil der, ich muss erzählen, ich hatte in dieser, als ich gecastet war, war okay, dann hieß es, sie würden dann doch diesen Film versuchen zu machen, das war so ein bisschen alles nicht so richtig. Es entsprach nicht meinen Inhalten, muss ich mal so sagen. Trotzdem waren die Menschen mir nah, alle, die was versuchen, riskieren sie mir nah, erstmal. Man versucht sich da einzubringen. Dann sagte ein anderer Producer zu dem, du, der hat abgenommen, der ist richtig, hat eine schmale Phase, das war wirklich so. Und da war der ganz glücklich und bot mir die Rolle des Mafia-Paten an. Und zwar eines in einer Comedy-Geschichte. Und da war ich heilfroh, dass ich das machte, weil das konnte ich besser. Ja, und der Film ist trotzdem nicht besonders gut geworden. Und das, glaube ich, in einer Kurzfassung von knapp einer Stunde irgendwann mal bei RTL gelaufen, ganz hinten weg. Ja. Und ich bin dafür nie bestraft worden. Das würde ich mal so sagen.
Also habe ich nicht geträumt.
Nein, du hast nicht geträumt. Es war tatsächlich so, ja. Aber ich musste echt überlegen. Den hatte ich zum Beispiel gesund verdrängen wollen.
Ja? Also. Tut mir leid, dass ich das wieder, diese Wahrheit sozusagen
hochgeholt habe. Naja, wir haben ja noch eine Chance, das heute noch mal ein bisschen.
Vielen Dank. Das war die Rubrik Dites-moi.
Ja. Und jetzt werden wir uns, ja, ruhig einen Applaus. Und so langsam, also ich wende nochmal meinen Zauberstab, wenden wir uns dem zweiten Wein zu.
Genau, da der wird auch jetzt so, er wird gebracht.
Zuschauer.
Währenddessen überbrücken wir auch ein klein bisschen noch, ich habe gelesen, einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr, es war Die Welt oder sowas, ein Interview von dir. Und da hast du geschildert von einer Geschichte, die hat übrigens was mit Wein zu tun und deswegen bin ich auch drauf gestoßen. Und zwar in Erfurt. Und ihr hattet dieses wunderbare Stück von Kurt Götz gespielt, Ingeborg. Und ihr hattet das irgendwie so dermaßen geprobt gehabt, dass du am Ende nicht mehr die Lust hattest, auf die Bühne zu gehen, weil du sagtest, das Ding ist...
Ich finde es so wunderbar, dass du diese Geschichte einforderst, weil die ist wirklich eine Geschichte, die gehört zum Thema Wein hier dringend dazu. Und weil wir drüber sprachen, über Abgang.
Richtig.
Da hatte ich als Schauspieler mal einen Abgang, der hatte sich gewaschen. Ich will das kurz schildern. Es gibt so, es ist jetzt viele Jahre her, es ist alles noch mitten in der DDR. Und ein Dramaturg, ein sehr erfahrener, hatte uns angeboten, jungen Schauspielern ein klassisches Stück, eine Komödie hoher Qualität, Ingeborg von Kurt Götz, was wirklich ein toller Autor ist. Und wir hatten schon alle drei oder vier das Gefühl, wir sind hier falsch besetzt, wir sind viel zu jung. Und das ist alles, und wie man so ist, man will sich aneinander die Laune nicht verderben und sagt, klar, machen wir. Wir traben sie mal nachmittags in irgendeiner Wohnung und macht ein bisschen Text und das. Aber wir sagten uns nie, worum es hier eigentlich geht. Das, was wir sonst in dem Beruf permanent gemacht haben, uns zu untersuchen, wir waren kritiklos. Es hatte damit zu tun, dass es nachmittags war auch. Es war so Freizeitproben und nicht so, war nicht so richtig. Und damit wurden wir ganz hart bestraft. Irgendwann kam der Tag, dass wir das der Leitung, die uns zugewandt war, zeigen mussten, was wir da freiwillig gearbeitet haben, rausbringen. Und das war ein ganz komisches Bühnenbild gebaut. Das beschreibe ich Ihnen näher, ich sage es nur ganz kurz. Ich hatte in dem Stück das ersten 20 Minuten des ersten Teils zu tun, der eine knappe Stunde dauert, und hatte dann Abgang. Also den Abgang. Und ich wusste während der Szene schon, wer ich die spielte, wie jedes Konsonant schwerer wurde. Nicht wegen Alkohol, sondern wegen, was spiele ich hier? Ich spiele hier nichts, das ist doch alles Mist. Und man wurde so immer schwerer, die Konsonanten wurden weich. Und man hat keine Angriffslust gehabt. Also ich hatte tolle Kollegen und Partner, waren alle befreundet und so. Und merkte, ich würde das... Jetzt kommt gleich der Abgang. Ich war wie neben mir. Jetzt gehe ich ab. Jetzt gehe ich ewiger Abgang. Abgang. Und dann habe ich erst mal frei. Jetzt bin ich runtergegangen Richtung Kantine, Garderoben. Und es zog mich sofort Richtung Theke. Und sagte dann, Heidi hieß die Wirtin. So eine blonde, so ein aufgeplatztes Sofakissen. So, passte kaum durch die Bedienungsluke durch. Mit dem, sagte dann irgendwie, gib mir jetzt sofort einen Wein. Sagst du, Matthias, bibst du mir jetzt einen Wein? Aber wer bibst du mir jetzt einen Wein? Dann gab die mir den, ich schüttete mir den rein, es war ein Weißer, das weiß ich noch. Sagte das Ganze nochmal, dann machte sie das auch. Und dann bin ich zur Garderobe gegangen und habe gebrüllt, das weiß ich alles noch ganz genau. Keine 10 Pferde kriegen mich mehr auf die Bühne, keine. Da kam ich auf die Idee, ich lief an den Duschen vorbei. Wenn ich in dem teuren Frack, den ich anhabe, mich jetzt dusche, kann ich gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Dann ist die Entscheidung gefällt. Und so, und das hat der Wein auch ausgelöst. Der hat mich auf eine gute Idee gebracht. Dann bin ich, duschte mich da mit warmem Wasser durch und irgendwann schnappte mich meine Kollegin Irene Kleinschmidt, eine wunderbare Freundin, schnappte, halt, Matthias, was ist los? Kein Schwein! Ich saß nass und duschen, die macht dir das mal aus. Ich bin nicht mehr auf die Bühne, ich war betrunken. Und dann sagt Matthias, müssen wir gar nicht mehr, kurz nach deinem Abgang, ja? Wurde unterbrochen, der Intendant bittet uns ins Konzimmer, ich glaube, das Ding wird abgepfiffen, also so, oh, alles klar, ich komme, ja, so. Und dann bin ich dahin, den Gang sehr gern gegangen, setzte mich hin, alles lief nass runter und das Einzige, was unser Chef damals sagte, Matthias Brenner und alle anderen, ich verstehe alles, man kann sich mal irren, das ist halt so und das ist, wir nehmen das Ding aber bitte nicht auf den Spielplan. Es gibt ja auch keine Konsequenzen, sowas passiert bitte, wir sind Künstler, aber Matthias, die Reinigung dieses Anzugs nimmst du bitte auf deine Rechnung. Ja, also. Und ich war erlöst, ich war auch bestraft und hatte es hinter mir. Naja, ich hatte, der Wein hat zu mir gesprochen. Der hat gesagt, geh duschen.
In diesem Sinne haben wir jetzt den nächsten Wein hier vor uns.
Ja, Dietmar, das ist deiner.
Das ist mein Wein, genau,
den ich mitgebracht habe.
Einen Trinkspruch haben wir auch. Sport gibt dir das Gefühl, nackt besser auszusehen, Wein auch.
Ui.
Prost.
Prost. Zum Wohle. Also ich habe schon beim Einschenken gemerkt, der ist schwarz wie Tinte. Mhm. Und man merkt auch, dass der eine Zerrflüssigkeit hat, die der andere so nicht hatte. Das heißt, ich tippe mal, der ist älter. Und man merkt auch an der Nase, finde ich, dass der eine Tiefe hat, die mich umnietet. Also meine Güte, da ist aber was los. Also das sind schon wirklich schwarze Früchte. Also
der ist auf jeden Fall viel dunkler als der erste.
Ja, und das merkt man auch an der Nase, finde ich. Also da ist eine dunkle Kirsche drin, da ist eine Brombeere drin. Mama mia. Wollen wir mal probieren. Prösterchen.
Prösterchen. Christian, hast du schon probiert?
Nein.
Wie ist er für dich, Matthias?
Komischerweise wirkt er für mich, ja, gerochen beim ersten Begegnung auch schwärzer, aber er wirkt, als hätte er eine höhere Geschwindigkeit. Nicht in der Übergabe des Alkohols an den Kopf, sondern im Fluss ist schneller. Er ist, wenn man sagen würde, das, was wir hatten, ist ein mittlerer Fluss vorher. Mhm. Und das ist so ein bisschen, der hat einen leichten, ist schneller.
Schneller weg?
Ja, nicht schneller, schneller im Fluss. Also ich kann es schwer beschreiben.
Ja.
Es würde ja eine größere Eile haben, zu mir in den Hals zu kommen. So würde ich sagen.
Ja, machen wir uns nichts vor, der Abgang ist anders.
Ja, ist anders. Er ist, glaube ich, trügerisch. Wirkt er leichter? Und ich glaube, das ist genau das Problem dieses Weins, dass man sich ganz schnell in der Quantität der Wirkung irrt. Also so, wer wirkt süffig? Ja. Und der andere war sozusagen, machte mir mehr Arbeit im Sinne von, auch positiven Sinne.
Ja.
Und der ist irgendwie fixer.
So geht's mir auch. Der kommt äußerlich sehr weich rüber und dann, glaube ich, macht es irgendwann mal, nimmt man Schaden davon. Was ich aber sehr, sehr extrem finde, ist einfach auch, dass da noch sowas Florales in den Gaumen reingeht, bevor er runtergeht. Also bevor das Finale, bevor der Abgang kommt, gibt es da nochmal irgendwie so ein...
Eine Gaumenspitze, würde ich, ne? Also aber es ist auch ein schönes Teil.
Wozu würdest du das gern trinken wollen, zu welchem Essen?
Ich bin gerade dabei, weil... Ich bin eigentlich eine fleischfressende Pflanze und ich habe sehr lange gebraucht, zu begreifen, dass ich an einem Mordprozess teilnehme in der Nahrungsmittelindustrie. Ich gehe in die Erinnerung, weil ich mir gerade sage, auch wenn hier noch ein bisschen Fleisch drauf liegt, das nutze ich jetzt noch, weil es mir gegeben wurde. Komischerweise, ich weiß nicht, es ist jetzt nicht ein typisches Ostessen, aber es ist so, also trinkt man normalerweise Bier, aber ich würde das bei einem Bauernfrühstück, würde ich den nehmen, weil der das veredeln könnte.
Ja.
Aber ich würde es jetzt nicht als Klassiker zu, wie heißt das, Gänsebraten und so ein Zeug.
Ja.
Das würde ich dann, da wäre der Erste der.
Mhm.
Und auch danach erst. Ja,
ja,
so.
Ja. Der braucht Stoff und der kann, kann sich auch mit einfacheren Sachen, die nicht so viel Würze haben, anfreunden würde.
Ja, weil dieses Bauernfrühstück hat ja ein leichtes ein Salz durch den Schinken verarbeitet. Ich glaube, das könnte sich gut begegnen. So würde ich das nennen. So.
Und wo, mit wem würdest du es trinken wollen? Also wenn du diesen Wein jetzt ausgewählt hättest, wo, mit wem könntest du dir vorstellen, diesen Wein zu trinken?
Wenn du jetzt hören willst, mit dir, würde ich den immer trinken.
Das ist ja lieb von dir. Nein, aber ich meine wirklich die Empfindung. Also in dem Moment.
Ja,
wo
doch.
Wo stellst du dir vor? Ort?
Ort auf einem kleinen, von einer kleinen Fähre.
Ja.
Und ich sag's mal ganz ehrlich, weil ich so wenig von ihr habe, weil sie so einen Stressberuf hat und viel und auch weiter weg wohnt von hier, könnte ich mir sehr vorstellen, mit dem lachenden Gesicht meiner Tochter gegenüber zu sitzen. Mhm. Würde ich gern trinken, ja.
Das ist doch eine schöne, sehr schöne Beschreibung. Okay, sehr schön. Tom?
Ich glaube, dass das ein guter Wein ist, zum Beispiel, um eine Spaghetti Bolognese zu essen.
Ja, das ist die bessere Variante als Bauernfrühstück. Sowas habe ich gesucht, sowas genau.
Ja? Der lenkt nicht ab von der Spaghetti und der ist aber trotzdem noch da.
Ja.
Und man braucht, glaube ich, eine Grundlage, um den zu verarbeiten. Ich glaube, da ist was los.
Ja, könnte durchaus sein.
Der dürfte ein bisschen diffiziler sein als meiner in der Verarbeitung des Körpers.
Ich verstehe. So, Christian, deine Chance. Ja, du hast getrunken?
Jetzt habe ich ihn probiert und ich würde auch sagen, vielleicht zum ersten liegt er nicht so schwer auf der Zunge.
Ja.
Breitet sich nicht so aus, sondern ist durchaus schneller im Abgang, aber sehr fruchtig und durchaus sehr gut. Also mir schmeckt er sehr gut.
Sehr schön, vielen Dank. Das ist sehr gut.
Dankeschön.
Dann würde ich mal auch hier die sozusagen...
Schieß los.
...Flasche befreien. Sie ist nämlich abgeklebt. Ne? Wir haben das ja auch im ersten Teil, bei der ersten Folge so gehabt, da haben wir Blindverkostungen hier auch gemacht. Das, was ich an dieser Flasche schon mal ganz interessant auch finde, ist, das ist wie so eine Aladins Wunderlampe-Flasche. Wenn du die mal anfasst, die ist schon sehr schwer. Mhm. Und diese Flasche fühlt sich immer so an, als wäre sie immer gefüllt. Die ist so schwer von sich aus schon, dass man immer das Gefühl hat, da kommt ewig was raus. Und wundert sich dann, warum da nur noch ein Tropfen rauskommt. Die Flasche ist sehr schön, auch das Emblem, das Label, finde ich auch sehr gelungen. Wow. Es ist ein Sampietrana Tre Filari, Cantina Sociale Sampietrana. Da kommt er her, und zwar kommt dieser Primitivo aus sozusagen nicht ganz unten von Apulien, sondern so ein bisschen in so einer mittleren Hälfte zwischen Blissini und Lecce.
Also am Wadenbein des Stiefels.
So genau.
Ja, also nicht
so ein bisschen mehr auf der Meerseite.
Ein bisschen
viel Sonne, rein. Aber auch den Wind von der Adria immer bekommend. Und die Kantine sozusagen, das heißt dann immer dort, auch wo dieser Weinbauer ist, der liegt im historischen Kern von San Pietro Vernoticcio. So ein kleines Dorf zwischen Brindisi und Lecce. Und ich habe mir mal Fotos auch angesehen davon, und es ist so unheimlich schön. Also es sind eigentlich immer, wenn man diese Bilder sieht, wo diese Weingüter sind, denkt man erstmal so, wie, da soll ein Weingut sein, da wird so ein Wein gemacht, weil es ja doch immer relativ, ich sag jetzt mal, einfach aussieht von den Gebäuden, aber diese Sonneneinstrahlung, diese Ruhe, die auch dort verkörpert wird, das ist so wunderschön. Ich persönlich habe mir tatsächlich gedacht, ich könnte den wahnsinnig gut und gerne zu Spare Ribs, zu gegrillten trinken.
Ich habe ähnlichen Gedanken gehabt.
Ja.
Mir fällt gerade noch was ein. Ich habe mir mal wirklich ein Stück Reh schenken lassen von einem Bekannten, der Jäger ist, und habe einen Rehgulasch gemacht mit Pilzen. Und ich glaube, das wäre auch eine feine Sache.
Ja, Bild.
Den Rehgulasch mit Pilzen.
Ich finde, das Gefährliche, was du auch, oder was ihr durchaus auch geschildert hat, weil der so schnell im Abgang ist.
Ja.
Und ich bestätige, ja, er hat 14,5%. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Und das ist natürlich auch gefährlich, wenn man das Gefühl hat, ach, das läuft relativ schnell die Kehle hinunter. Aber ich finde ihn trotzdem, also er drückt einen nicht.
Nee.
Also er macht nicht irgendwie, oh mein Gott, jetzt habe ich so ein Wahnsinns-Traubenmus und großen Gehalt irgendwie im Mund, sondern, ach ja, das ist ja recht schön.
Aber der ist schon wirklich präsent, oder?
Er ist präsent,
aber der sagt dir auch, da passt noch was rein. Und also, ne, so ein... So, das ist ja da, ne? Der hat einen Sog.
Ich gehe die Flasche ein bisschen runter, damit ihr auch mal wisst, was die Flasche für ein Gewicht hat. Und man denkt wirklich, die Flasche ist voll. Ja, aber mittlerweile ist sie schon eigentlich nur noch zu einem Drittel gefüllt.
Das ist der Trick bei Ginflaschen.
Man merkt, wenn man den Wein so ein bisschen auf der Zunge hat, dann merkt man so ein bisschen so eine leicht angeraute Zunge. Also
Hat was Samtiges.
Ja.
So ein bisschen Samt rein.
Ja, und das finde ich eigentlich sehr schön.
Also,
da ist schon ein Temperament da, das finde ich großartig.
Kommt zwar gar nicht so schlecht bis jetzt, dass ich euch Primitivo als Thema vorgeschlagen habe.
So. Nein, ich finde das sogar wirklich dankenswert. Weil ich habe tatsächlich, als ich mit Rotwein angefangen habe, habe ich mit Rioja begonnen und bin aber relativ schnell zu Primitivo gekommen. Und ich habe sehr gerne sehr lange Primitivos getrunken. Und bin unheimlich dankbar, dass du gesagt hast, wir machen Primitivo, weil ich gerade wieder Primitivo neu entdecke. Und ich finde das wunderschön. Ich liebe Rotwein sowieso.
Ja.
Und die Primitivos haben trotz allem immer wieder überraschende Qualitäten, obwohl sie, wie gesagt, wie wir vorhin schon gesagt haben, im Grunde genommen nicht immer den Anspruch haben, eigentlich die ganz großen Weine zu sein.
Mhm. Und ich finde es klasse, dass man mit einem Wein so einen Film in den Kopf kriegt, was man damit alles machen kann. Ob man den alleine trinkt, ob man den zu einem Käsebrett isst mit ordentlich würzigen Käse oder ich habe gerade auch so lauter Bilder von Essen im Kopf und das finde ich großartig. Und er ist kommunikativ. Also ich finde, trotz des großen Alkoholgehaltes von meiner hatte 14%, deiner hatte 13?
14,5.
14,5 sogar.
Was für ein Jahrgang? Was schätzt ihr? Was für ein Jahrgang?
Ich war schon schön daneben, aber ich bin mutig. 14.
Tom?
Ich glaube, der hat auch 14.
Eine seid ihr doch ein bisschen weiter weg. 4 Jahre drauf, 2018er. Also, wenn man jetzt
grundsätzlich.
Siehst du?
Das spricht aber echt jetzt für den Wein.
Ja, ja, weil man denkt immer, meine Güte, also da ist so viel los und die sind so elegant ausgebaut. Das kennt man von anderen Weinen nur, wenn die wirklich ewig im Fass lagen und dann auch noch umgebettet wurden und ewig lange eingelagert wurden. Ich finde es großartig. Und das ist auch ein Zeichen, wo ich sagen muss, das sind Weine, da bezahlst du in Frankreich mehr als das Doppelte.
Also, ich freue mich.
Wenn du in diese Liga vom Geschmack kommst. Nee, ist so. Es sei denn, du bist direkt in Frankreich und kannst losgehen zum Winzer und sagen, okay, schieß los. Aber wenn du das hierzulande kaufst, also ich glaube, dass du für einen Franzosen in der Qualität weitaus mehr bezahlst. Was jetzt nicht unbedingt immer...
Die Preiskategorien sozusagen, das sagen wir am Ende dann auch nochmal, ne, was so eine Weinflasche dann auch noch kostet, da offenbaren sich möglicherweise auch noch Überraschungen. Mhm. Das kann man auch immer noch so sagen. Ja, schön. Ich freue mich, dass er euch gefällt.
Sehr gut.
Nach wie vor sehe ich hier auch immer noch relativ lachende Gesichter. Das sieht auch weiterhin durchaus sehr bekömmlich aus. Das freut mich. Dann würde ich einfach sagen, bevor wir gleich zur dritten Flasche kommen wir doch zur nächsten Rubrik.
Ja.
Lieber Tom?
Und zwar meine Rubrik, wo ich einfach mal von dir erfahren würde, in der Corona-Zeit, die wir jetzt gerade alle erlebt haben, da konnte man in der Zeitung auf und ab lesen, überregional, die Menschen trinken mehr. Sie trinken mehr, wenn sie dazu veranlasst werden, zu Hause zu bleiben, nicht mehr so viel rauszugehen. Wie war das bei dir?
Nein, kann ich nicht bestätigen. Das ist genau anders gelaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, und darum macht sich Nele, meine Frau, auch einmal Sorgen, weil ich einen Beruf, der äußerst kommunikativ ist. Ich habe mit ganz vielen zu tun, mit Politik, mit dem. Du hast unglaublich viele Gelegenheiten, also dem Alkohol zuzusprechen, sag ich mal. Und manchmal läuft es auch leider reflexartig, Gott sei Dank nicht in dem mich beschädigten Suchtverhalten, das ist klar. Sonst würde ich den Job nicht mehr schaffen oder sonst wäre die Berufsgeschichte beendet gewesen. Das ist es nicht. Man sagt dann auch, ich habe genetisch Glück, sicherlich auch. Aber ich sag mal so, es war anders. Also es war ja nicht gleich klar, dass ich von Halle jetzt nach Berlin fahren werde und 6-7 Wochen fast ununterbrochen da sein werde. Ich hatte auch noch nicht gewusst, als ich die Fahrt hatte nach Berlin, dass ich 2 Tage später Zwangsquarantäne kriege, weil ich Kontakt hatte zu jemandem vom Gesundheitsamt, was ich sehr umsichtig fand. Ich gehöre übrigens zu der Truppe, die Vorsichtsmaßnahmen, was Corona betrifft, äußerst angemessen empfand. Was man jetzt damit macht, muss man überlegen. Das muss die Gesellschaft neu lernen. Finde ich, meinen sie es auch nicht richtig und so. Aber die Vorsicht fand ich erstmal sehr, sehr gut. Und dass die Vorsicht unserer Gesundheit gegenüber erstmal fühlbar und vermeintlich gegenüber des Kapitals gestellt wurde. So war mein Grundgefühl zumindest. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Aber in der Objektivität stimmt, fand ich erstmal ein gutes Ding. Und ich hatte Probleme in den ersten 3-4 Tagen, einschließlich der Quarantäneerklärung, dass ich inaktiver, also dass das äußere Aktivsein, ich würde mal sagen, eingestellt, weggebrochen wäre falsch, eingestellt war und Reflexe, die ich so im Alltag hatte, und da hat Nele gesagt zu mir, weißt du was, ja, wir probieren jetzt einfach mal, also nicht, dass wir nicht trinken, aber dass wir das ganz ausgewählt machen, ne? Dass wir bewusst machen, wir versuchen bewusst. Und das war sehr, sehr angenehm, weil einfach auch das, also diese Beziehung stimmt. Und ein Freund von uns, ein Autor, der Jakob Hein, sagte mal so schön, in schlechten Beziehungen, die werden jetzt in der Corona-Zeit noch schlechter, und gute Beziehungen werden einfach besser, weil genau dieses Brennglas, von dem wir sprechen, etwas in uns auslöst, was wir haben. Und die Habenseite wurde so klar und wir konnten ja auch so kommunizieren. Ich brauche ja nicht trinken, um zu kommunizieren, sondern ich kommuniziere mit vielen Leuten und trinke dann gern dazu.
Was habt ihr gemacht in der Zeit?
Wir haben was ganz Aktives gemacht. Also ich habe erst mal gesagt, ich kümmere mich gar nicht um den Beruf und werde jetzt gar nicht Stücke lesen ohne Ende, sondern konnte ich auch gar nicht, weil auch mich die Nachrichten nicht in Ruhe ließen. Ich hatte angefangen, Anfang des Jahres ein bisschen spärlich Italienisch zu lernen, weil ich italienische Freunde habe und so. Und das war natürlich in der Zeit auch ganz besonders, weil Corona dann eine wichtige oder unschöne Rolle spielt. Das habe ich intensiviert und wir haben einfach, weil wir Ossis sind, angefangen zu sagen, wollen wir es nochmal versuchen? Wir machen jetzt richtig, richtig intensiv Englisch. Und das hat uns beschäftigt. Und das haben wir gemacht. Und wir haben uns im Netflix Dinge angeguckt, in Englisch.
Record.com.
Und wir haben das alle so einfach sozusagen, sich in anderen Klangbildern zu bewegen, da etwas zu tun, Welten zu bereisen, die man nicht kann, wofür man nicht Zeit hat oder so. Und Nele ist auch Schauspielerin und vor allem auch Buchautorin. Und sie kam genauso wenig zum Schreiben in der Zeit, weil einen die Zeit beeindruckt, wie ich über Theater. Nicht über Theaterstruktur, sondern über Inhalte nachzudenken. Zumindest eine längere Zeit erstmal. Und das war, dass wir merkten, wie qualitätvoll wir miteinander Zeit verbringen können. Ich will nicht sagen, das war ein Blick ins sogenannte untätige Berufsalter. Uns wird es da gut gehen, weil wir langweilen uns schon nicht. Auch kein Blick, das war es nicht. Es war auch natürlich die Kostbarkeit des Momentes. Ja klar, irgendwann wird es vorbei sein. Und wahrscheinlich muss es alles auch noch hart bezahlt werden, irgendwann von uns allen. Und ich darf gar nicht an die armen Teufel denken. Und an die Menschen, die es erwischt hat. Und, oder deren Familien es erwischt. Oder auch, was Corona an Ängsten oder das in der Gesellschaft auslöst. Aber wir haben versucht, nicht nur den Moment zu genießen, sondern auch dem Moment eine Art von Demut abzugewinnen, es wie ein Geschenk zu nehmen, weil es ein Geschenk ist, weil es diese Zeit nicht gehört, die wir geschenkt bekommen haben, sondern in der Zeit muss was ganz anderes eigentlich passieren. Und trotzdem war es so eine, ich sage jetzt was ganz Friedvolles hatte das. Und wenn ich Ruhe als nicht Inaktivität oder Schwächung oder die Zeit zerrt sich oder so etwas begreife, sondern wenn ich in der Ruhe höre, wie sich irgendwo ein Schlüssel im Schloss hastig rumdreht und das mitkriege, und ich kriege mit, derjenige, den ich da jetzt höre, ist in irgendeiner Eile und ich mir sofort die Frage stelle, kann ich helfen? Das sind so Momente, dafür ist keine Zeit. Oder ich bin nicht der Mann der Insignien. Ja, ich denke nicht oft dran, Blumen mitzubringen oder irgend sowas. Das ist aber nicht, weil ich es nicht will. Ich komme gar nicht auf die Idee, aber ich bin auch gar nicht in dem Sinne schuldig, weil es verlangt wird. Gar nicht. Es war ein Thema. Und ich bin dann losgefahren und schön mit Maske und Handschuhen hab eingekauft und entdeck mich plötzlich, wie ich 10 Minuten zwischen Blumen auswähle, was nehme ich jetzt mit. Und das hat mich selbst erfreut, weil ich dann begriffen habe, was der andere, was dem vielleicht fehlt, was aber akzeptiert, dass ich es ihm nicht bringe, weil ich nicht so ein Typ bin. Und dann kann auch mal den anderen Typ in sich wachrufen. Das ist das, womit ich mich beschäftigt habe. Und gleichzeitig hatte ich immer ein bisschen Angst, oh, wenn es vorbei ist, hoffentlich kannst du einiges mitnehmen. Ich sage jetzt heute, weil wir ja wieder halb und dreiviertel eigentlich in der Aktivität voll angefangen haben, doch, ich habe einiges mitgenommen. Doch. Und ich habe im Corona mir zugelassen, dass ich einige kleine Stellen in mir neu justiere. Ich will mich nicht verändern, aber justieren. Und darüber bin ich richtig froh und nehme diese Katastrophe für mich in diesen, aber nicht gedankenlos anderen gegenüber als Geschenk an.
Das ist sehr, sehr, sehr schön. Das ist wirklich sehr schön, weil wenn man wirklich mal bedenkt, dass viele Menschen wahrscheinlich gar nicht diese Ruhe in sich finden, um genau dieses anzunehmen. Also es auch wenn es noch so hart klingt, aber es auch als ein Geschenk anzunehmen, diese Form der Entschleunigung. Ja. Die uns, glaube ich, im Großen und Ganzen, bis auf die Menschen, die es natürlich immer sehr schwer trifft, und das darf man ja natürlich auch nie abwägen, aber eine Entschleunigung zu finden, um auch wieder ein bisschen, wie du sagtest, auch Demut im Grunde vor dem Leben zu finden. Ich habe es vorhin, als wir kurz draußen standen, auch schon mal gesagt, ich hätte nie gedacht, dass die Deutschen es schaffen, wie Engländer, mal in einer Reihe zu stehen und zu warten, bis der Bus kommt. es ist tatsächlich, finde ich, in vielen Bereichen durchaus nicht verkehrt, dass manche Menschen das wieder neu entdecken auch. Ja. Aber auch sich die Frage natürlich des Mitnehmens ist dann noch eine andere. Wir sind alle Menschen, wir wissen, wir werden wirklich oftmals wieder zu alten Mustern zurückkehren. Aber wenn wir einen gewissen Teil, und sei es nur ein kleiner Teil, aus dieser Zeit mitnehmen können, der uns positiv mitnimmt, dann haben wir viel gewonnen.
Ja, und aber Dietmar, die alten Muster sind ja auch nicht alle scheiße. Ne, das ist so, deswegen ist ja auch eine Rückkehr zu etwas, aber anders und mit einer anderen Bewusstheit, mit vor allem einem anderen inneren Ziel. Uns fehlt das kollektive Denken, über Utopien nachzudenken, sie zu verwerfen, sie zu erneuern. Das fehlt uns ja. Sondern wir versuchen alle und üben auch durchaus Solidarität. Wer solidarisch veranlagt ist, wird es auch in schwierigen Situationen tun, mit dem Arsch an die Wand zu kommen und schon irgendwie, und wir müssen ja einfach mal sagen, hier in Deutschland, man kann es ja einfach mal auch äußern, das ist wirklich sehr, sehr gut, glaube ich, in der, was die Hardware betrifft und unsere Software täglich, die wir selber sind, so zu überprüfen, aber auch in eine Gedanklichkeit miteinander zu bringen, die Seele erreicht, damit man einfach, der Sinn des Lebens ist ja nicht der, dass wir unser Leben hinauszögern, weil wir Angst vor dem Tod haben. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was im Moment wirklich als Wucht existiert, ja. Freude im Leben aneinander zu empfinden, um leider mal irgendwann von diesem Planeten gehen zu müssen. Das wäre ganz schön, ne? So, und ich will jetzt nicht meine wunderbare Beziehung, die ist jetzt über 30 Jahre, in den Vordergrund ziehen. Mach's aber, weil wir immer überlegen, wer macht dem anderen irgendwann mal die Augen zu, und wir immer sagen, das Ideal wäre, wir würden es gleichzeitig tun können, ne? Das ist doch schön. Ja, so, und damit will ich doch etwas nicht nur erhalten, sondern ich muss es auch verändern, denn alles, was sich nicht verändert, geht unter.
Das ist einfach so. Das ist eigentlich das Kennzeichen vom Leben. Ne? Und ich finde auch spannend in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, es gibt Leute, die bemerken tatsächlich, dass Wissenschaftler, die sich mit dem Thema differenzierter auseinandersetzen können als irgendwelche Social-Media-Diskutanten, sofern man sie als Diskutanten bezeichnen kann.
Oh, das ist ein schönes Wort für die Jungs. Ist ja, sehr fair. Sehr fair
ihnen gegenüber. Das muss dann jeder mit sich selber machen. Mhm. Aber es ist schon bemerkenswert, dass diesen Wissenschaftler, die ein differenzierteres Bild von der Materie haben und auf andere Informationspools zugreifen können, dass denen misstraut wird und dass ihnen fast vorgeworfen wird, dass man immer noch die Sicherheitsmaßnahmen, wie wir die auch jetzt gerade einhalten, wahrnimmt. Und das wirft man ihnen vor, weil doch nichts passiert sei. Und ich lerne daraus auch so ein bisschen kennen, in welcher Gesellschaft ich lebe. Also ich möchte das nicht kommentieren, aber ich finde es erstaunlich, was man da über die Gesellschaft lernt und über Dinge, die sonst so unter der Oberfläche schlummerten und die jetzt hervorkommen. Auch diese gewisse Teilung, die in anderen Ländern weitaus weiter fortgeschritten ist, der Gesellschaft, die man aber hierzulande auch spüren kann. Und ich fand das wirklich spannend, mal in der Corona-Zeit auch Zeit und Muße zu haben, sich das wirklich anzuhören, anzusehen und auch mal Leuten zuzuhören, die einer Meinung obliegen, die nicht meine ist und so weiter. Dieses Zuhören, diese Zeit zu haben, diese Muße zu haben, dafür, die fand ich sehr genussreich.
Ja, und auf der anderen Seite muss ich sagen, sind wirklich gewohnte Freundschaften, künstlerische Freundschaften auch, werden gerade sehr hart auf die Probe gestellt.
Das stimmt.
Weil diese Scheidung, entweder du stehst auf der Seite des Corona-Glaubens oder auf der Seite, dieses Entweder-Oder mit einem unüberwindbaren Fluss, dessen Richtung man gar nicht bestimmen kann, der offensichtlich vielleicht auch gar nicht fließt, sondern nur giftig ist, das tut auch weh. Aber das gehört alles dazu. Und ich will auch, dass die Zeit vorbeigeht. So sehr ich Vorzüge daraus empfinde, weil wenn sie ewig dauert, wird sie uns ins Chaos stürzen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, dass wir das so lange wie möglich aushalten.
Das stimmt. Ihr hört schon den Zauberstab, jetzt gibt's gleich das nächste Getränk.
So, Matthias, bist du gewappnet? Der dritte Wein kommt.
Ja. Bin gewappnet.
Ganz kurz mal, Matthias, auch nochmal, ganz kurz mal auch mal, damit auch die Zuhörer oder auch die Zuschauer ein bisschen von dir überfahren. Gott, ich merke den zweiten Wein schon, das kann doch nicht angehen. So, jetzt habe ich deutlich ausgesprochen. Du hast unheimlich viel gedreht. Du hast wunderbare Projekte gemacht, wie also der erste Film, wo ich dich auch kennengelernt habe, war Vaya con Dios, ne, von Zoltán Spirandelli gemacht. Wo auch Daniel Brühl groß geworden ist, im Grunde genommen, wo seine Karriere gestartet hat. Erbsen auf halb sechs war tatsächlich ein Nachfolgefilm, der dann kam. Dann der sehr bekannte Film, Oscar-prämiert, auch Leben nach anderen, wo du auch dabei bist. Dann hast du einen wunderbaren Kurzfilm gedreht und ich muss ehrlich sagen, jeden lege ich diesen Film zu Herzen, von Hunden und Pferden. Wo ich wirklich sagen muss, also das ist ein so rührender Film, wofür du auch ausgezeichnet worden bist als bester Schauspieler. Du hast so viel gedreht und bist vor allem, glaube ich, dem breiteren Publikum, noch vor allem dem jüngeren Publikum, durch diese Serie von Vox, Club der Roten Bänder, auch bekannt geworden. Ja. Du bist Intendant, du bist Schauspieler, du bist Autor, du bist... Was denn noch alles? Also du bist so viel in diesem unserem
Spiel. Ich bin Union Berlin Fan.
Du bist Union, worüber ich sehr dankbar bin.
Auch Mitglied, sage ich auch gleich.
Mitglied, natürlich.
Seit ich 15 bin. Nicht erst jetzt, seitdem sie berühmt werden.
Und der Grund, warum wir uns auch immer noch als Freunde sehen, ich bin Werderaner Fan. Werder Bremen-Fan und das ist eine
Verbundenheit. Wir haben, Union hat Werder Bremen gerettet. So.
Aber du bist seit 10 Jahren Intendant vom Theater Halle, dem neuen Theater Halle. Und da hat sich natürlich sehr viel auch ereignet. Und wie gesagt, wir kennen uns jetzt seit 18 Jahren. Oh Gott, 18 Jahre. Aber es kommt mir überhaupt nicht so vor. Also es ist wunderbar. Und trotzdem möchte ich dich gerne mal fragen, bevor der nächste Wein kommt, nach seitdem du Intendant bist. Es ist immer was anderes, wenn man auf der anderen Seite steht, glaube ich. Also wenn man Schauspieler ist, ist es das eine. Wenn man dann auch noch Regie macht, ist es auch wieder das andere, weil man sich dann wieder auf die andere Seite wechselt. Und jetzt bist du Intendant. Was für dich hat sich eigentlich verändert? Oder was würdest du sagen, hat sich überhaupt etwas verändert in deiner Art, mit Menschen noch umgehen zu müssen vielleicht auch? Du hast einen wunderbaren Satz einmal gesagt, oder ich hoffe, ich finde das jetzt sehr, sehr schnell. Und zwar hast du dich mit Baal verglichen. Du hast einmal gesagt, du hast sehr viel über die Rolle des Intendanten aus dem Stück Baal für dich gefunden, weil beide seien ungerecht und populär zugleich. Weil sie über eine kreative Sinnlichkeit verfügten, seien die Menschen bereit, auch unliebsame Entscheidungen zu tolerieren.
Das habe ich gesagt, das stimmt. Also, das ist ja nicht wirklich Brecht, das ist meine Interpretation der Rolle des Baal, die ich meinen Leipzig im Schauspiel aus Leipzig gespielt habe vor nun fast auch 25 Jahren. Also, ich habe meinem Ensemble damals gesagt, als ich meine Eröffnungsrede hielt, die internen Reden an ein Ensemble: Liebe Kollegen, ich mache das jetzt und werde versuchen, die nächsten 5 Jahre diese Arbeit gut zu machen, diese Tätigkeit. Ich sehe es nicht als Amt, ich sehe es als eine Tätigkeit und als eine Verantwortung. Wenn ich meine Persönlichkeit verändern sollte, irgendwie eng werde, ja, ungenießbar und alles das, weil man Macht verteidigt, dann ruft ein Arzt an, dann habe ich mich verändert, dann muss ich was tun, dann brauche ich eine Therapie. Kam gerade so auf, die Therapien. Ne? So. Ich will sagen, ich habe die Oberbürgermeisterin von Halle damals bei dem sogenannten Turnier, was man dann ja macht, so Runden, wo man vor den Aufsichtsrat muss, um sich da die Bewerbung zu begründen oder so. Und ich war im Finale. Und die fragte mich dann, was ich denn für mich als Alleinstellungsmerkmal sehe. Das Wort Alleinstellungsmerkmal, wir sind im Jahr 2009, war ganz frisch, ein ganz frischer Pressebegriff. Den gab es noch nicht lange. Und ich hatte mich mit dem nie beschäftigt. Ich hatte irgendwie, ich habe was geschielt, weil ich überlegt, was meinten die jetzt? Ne? Genau in dem Moment kam mir der Ruck und sagte, also wenn Sie mich mit Alleinstellungsmerkmal meinen, Ja, gab es ein leichtes Lächeln in der Runde. Ich merke, ich liege nicht ganz richtig, aber egal. Humor haben sie vielleicht. Mal gucken. Dann würde ich vorschlagen, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich nachweisen möchte, dass nicht Advokaten, Wissenschaftler, Manager und Wirtschaftler allein in der Lage sind, Theater zu leiten, sondern dass aus der Mitte unseres Berufs der Schauspielerei ein Theater leiten kann. Und dafür habe ich wirklich ein paar namhafte Vorgänger wie Shakespeare, Molière, Konrad Eckhoff. Und dann gibt es noch einige, die nicht bekannt geworden sind. Und jetzt gibt es ganz wenige. Das würde mich jetzt interessieren. Und sie sagte mir mal später, ein paar Jahre später, als ich schon lange nicht mehr im Amt war, mich einlud zum Geburtstag, dass damals das der Satz für sie war, wo sie sagte, egal was die Pfeifen im Aufsichtsrat entscheiden, ich muss den durchsetzen. Und damit waren wir uns einig. Das ist sowas. Und ich will mich täglich verändern, sonst gehe ich unter. Aber ich will nicht, dass die Leute plötzlich Angst vor mir kriegen, nur weil ich Boss bin. Das ist eine Niederlage. Weil es macht einsam. Ich will nicht. Eine große Angst. Kantine ist so ein geiler Ort. Und wir haben in Halle die schönste Kantine der Welt, liegt nämlich oben auf dem Dach. Und man kann über die Stadt gucken. Und nicht irgendwo in den Kellern, wo Künstler noch gerade so mitversorgt werden. Nein, das ist großzügig gemacht von meinem Vorgänger, der das Haus gebaut
Peter hat. Sodann?
Peter Sodann, genau. Ja. Und das ist einfach ein schöner Grund. Und ich will nicht, dass, wenn ich hochgehe, plötzlich die Gespräche verstummen oder man so langsam nach Hause geht, weil jetzt ist ein Angstfaktor da oder sowas, ne? Sondern ich will, dass die weiter brabbeln, ich will, dass sie auch streiten, ich will, dass sie mich ansprechen, ich will, dass wir das alles normal nehmen, dass, ob wir in der Kantine sind oder sonst, dass sich manchmal Dienst und Feierabend miteinander mischt, das strengt unheimlich an, das macht auch, kriegt auch ganz viele Irrtümer hervor und ganz viele Schwierigkeiten. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich noch mal ein zweites Mal vielleicht 2-3 Jahre unterschreibe, 5 Jahre unterschreibe und jetzt noch mal unterschrieben habe. Ich habe jetzt beim Ensemble gesagt, zum Abschluss dieser Spielzeit, gerade heute früh, wenn ich damals mir jemand gesagt hätte, bei meiner ersten Unterschrift, unterschreibst dann noch ein, das sind dann 15 Jahre, hätte ich nicht unterschrieben. Da hätte ich den wegen Verleumdung verklagt, weil ich verändern will, weil ich nicht so lange in einem ein und denselben Ort irgendwie, konnte ich mir nicht vorstellen. Und komischerweise ist das anders geworden. Erstmal schätze ich die Stadt sehr, weil die so krude ist und wunderschön, weil die Leute dort das Theater nicht als eine Klassifizierung sehen, für sich als ein Establishment sich zu zeigen, sondern eher als eine im positivsten Sinne Bedürfnisanstalt, also nicht im Sinne des Pinkeln, sondern halt im Sinne des Entgegennehmens von, weil sie uns brauchen, weil sie das auch zeigen, weil sie das twittern, weil mich das berührt, das ist jung, alt durcheinander, 3 Unis in der Stadt und die Stadt ist in Entwicklung und da gibt es eine Auseinandersetzung zwischen AfD und Dingsbums, die übrigens ist eine linke Stadt, muss ich gleich sagen dazu, weil über Halle oft gesagt wird, auch wegen des Attentats, was ganz schwierig war für das Image der Stadt, die ist viel wacher und lebendiger, leider unberühmter, als sie sich selbst empfindet. Mhm. Ja, und das ist auch eine Frage der Grundbescheidenheit oder auch des fast Depressiven, was die Menschen dort zum Teil erfahren haben. Und wie sich dies so mitten, das macht mir einfach Laune, mich damit auseinandersetzen, tagtäglich Kraft zu verbrauchen, mich auszunehmen lassen, wie eine Muttersau. Und trotzdem macht es mich im Grunde stressig und glücklich gleichzeitig. Alles wirkt miteinander mit. Auch mich zu befragen, bin ich nicht langsam zu alt und das alles und mir jeden Tag gezeigt wird von den Leuten, hast du einen Vogel, du hast selber, du wirst nie älter, du kommst nur näher ran, so mein Spruch, ne? Sowas. Oder auch wenn ich bin Intendant eines Hauses und wenn ich mich bekleckert habe beim Essen, ja, dann kommt irgendwann mal eine Kollegin ran, Matthias, musst du mal kurz deine Anzugsordnung überprüfen oder so. Aber das hat alles Sympathie. Ja? Mhm. Die wollen auch nicht, dass ich mich verändere. Die wollen, dass ich mich entwickle, sicherlich, wie ich das Ensemble zu entwickeln. Und ich empfinde einen ganz großen Schutz auch dadurch für mich. Und diesen angstfreien Raum, den wir versuchen, da zu uns zu bauen, der gelingt nicht. Aber dass man es will, ist ja das Gelingen. ja, eines solchen, dass man sich bewusst macht. Ähnlich wie ich sage, das mit dem Maskentragen, ne, jetzt in den Zeiten, das ist mir scheißegal, dass der das sagt, der das sagt, der das sagt. Wenn ich sie trage, erinnere ich mich daran, wie, ich habe halt eine Maske auf, ich bin ja selber Spieler, ich weiß, wie sowas wirkt. Ja? Das ist kein Normalzustand, sondern ich behalte eine Vorsicht und ich kann einfach sagen, ich trage meinen Teil bei. Und das erwarte ich vom anderen auch. Da habe ich eine Weile gebraucht.
Ich wollte mich auch erst drüber wegsetzen, ich doch nicht. Ne?
So. Ja, aber das ist genau das Gleiche. Sich gegenseitig Schutz durch Kreativität, durch Arbeit, durch Zulassung, durch Auseinandersetzung zu liefern. Und natürlich wird man immer wieder jeden Tag, die Lügen jeden Tag, dann das jeden Tag, angestrengt, enttäuscht und so. Und dann gibt es die Momente, die alles wieder versammeln und sagen, das lohnt sich. Das lohnt sich, das lohnt sich.
Insofern, insofern erstmal zum Wohl. Ja.
Und wir machen auch gleich mit dem nächsten Wein weiter.
Du wolltest noch einen Trinkspruch Wein. Von mir, mache ich dann, ja?
Den Trinkspruch ja. Müssen wir noch...
Na, zum dritten Wein dann, mache ich meinen Trinkspruch.
Ja, genau. Ja. Hast du einen Trinkspruch?
Natürlich habe ich einen. Du hast ja gesagt, ich soll mir einen einschenken.
Ja, also ich habe ja schon mal eingeschenkt. Ja,
alles klar.
Die Gläser sind schon mal gefüllt. Auch unser Publikum hat schon... also jeder hat seine Gläser. Jetzt bin ich mal auf deinen Trinkspruch gespannt.
Ja, dann habe ich als 15-Jähriger, meine Mutter hatte die Idee, dass sie, es gab ja die Jugendweihe im Osten, das war so das teuerste Fest ungefähr. Die,
wie Konfirmation?
Die, östliche, die ja. östliche, ungläubige Konfirmation. aber auch da ging es um viel und so. Und die hatte keine Lust auf diese ganzen Zauber und sagte, ich mache mit jedem meiner Kinder eine Reise. Denn ich habe ja auch die 14 Jahre ausgehalten mit dem. Und sie hat mir wirklich eine Reise gemacht in für mich unerreichbare Weiten, nämlich in den Kaukasus nach Georgien. Oh. Sind wir gereist mit einer ganz normal, wie man das dann nur macht. Das kostet immens viel Geld, was sie da aufgewendet hat, um das möglich zu machen. Und mit einer Reisegruppe, Zeugs, Flug, Bus, es war aufregend für mich.
By the way, Georgien gilt ja. als eine der ältesten Weinbauregionen der
Richtig. Welt. Richtig, und dazu kommt es, es gibt ja zum Beispiel eins, diese Legende, vor dem Trinkspruch erzähle ich, wie die Georgier zu ihrem Land gekommen sind, wird ja. auch beim Wein erzählt. Es, dann sagen die Georgier Folgendes, der liebe Gott hat also das Land verteilt, also die Erde. Und es gab einen Tag, einen Termin, wo sie alle erscheinen mussten, um sich das Stück Land zu holen, was sie gerne hätten oder so ungefähr. Mhm. Und die Georgier haben so viel Wein getrunken, dass sie das verpasst haben. Und dann ist eben dann die Georgier doch zu Gott gegangen und haben so viel, tut mir leid, wir haben verpennt, weil wir haben gefeiert und es hat ihm so gefallen, dem lieben Gott, dass sagte, na, ihr habt da noch eine Ecke, die habe ich eigentlich für mich gedacht. Okay. Dann gebe ich euch die jetzt und gab ihnen den Kaukasus. So erzählen sich das die Georgier, um sich damit aufzuklären, dass sie natürlich... Ist schon klar, was die Geschichte will, ist, sagt sie selbst. Und an diesem einen dieser Tage, wo ich in einem irgendeinem Sinn mit war und ich auch natürlich einen Wein gereicht kriegte, den ich auch nicht zu schätzen wusste, also ein bisschen mitgenippt habe, aber da habe ich einen Trinkspruch gehört. Und den fand ich ganz toll. Und da sagte der eine, der Gastgeber, ich trinke auf euren Sarg. Moment. Und der soll aus einer 100-jährigen Eiche sein. Und diese wollen wir morgen pflanzen.
Oh. Wunderbar. In diesem Wunderbar. Sinne.
So, Prost. Oder?
Ich habe an der Nase gemerkt, dass anders als bei den anderen Weinen zum Beispiel das, was bei den anderen Weinen eher ein Thema im Abgang war, wie du so schön sagst, im Finale, etwas Lederiges. Oder
Ein Geruch sofort was Lederiges.
Ja, dass das in der Nase ist. Und wenn man dann zum Beispiel diesen richtig rubinroten, blauroten Wein auf der Zunge hat, dann merkt man, dass da eine viel größere Leichtigkeit ist als bei den Weinen, die wir davor hatten. Und das finde ich wunderbar, weil das zeigt mal, wie weit die Skala geht bei einem Primitivo. Wir haben angefangen bei einem relativ schweren, ja. dann bei einem phänotypisch schweren, der aber es deftig im Nacken hat und sind jetzt bei einem finde ich, fast leichten Primitivo angelangt.
Ich würde moderat sagen.
Der ist süffig. Ich würde
so Misch aus den ersten beiden fast schon sagen. Ne?
Ja,
der hat so diese...
Hat aber dennoch
die Kraft, auf der anderen Seite aber auch diese Leichtigkeit.
Hat eine tolle Frucht. Mhm. Hat nicht so viel Säure im Abgang. Ich finde ihn sehr ausgewogen. Ich finde, das ist so ein richtiger Allrounder. Den kann man...
Ja, trinken, den würde ich zum Essen trinken.
Ja.
Den kann man richtig zum Essen trinken, ja. Oder eben... Ne, ne, ich finde das so großartig mit diesem Teller, muss ich auch mal sagen.
Ja. Vielleicht nicht zu Ragout-Fängen, was meine Tante aus Eisenhüttenstadt immer ganz gerne gekocht hat, wenn wir zu Besuch waren. Und was für sie so der Inbegriff einer höheren Küche war. Und was ich durchaus mit ihr in meinem Alter, in dem ich damals war, als ich das gegessen habe, absolut teilen konnte. Dafür ist der ein bisschen zu stark, aber ich finde, den kann man so trinken. Den kann man auch, glaube ich, an Sommerabenden trinken, ohne dass es Probleme gibt.
Also würde ich auch komischerweise sagen, nehmt man die Temperatur 2-3 Grad runter. Das, glaube ich, könnte klappen.
Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir.
Ich will es ja nicht dissen, ne? So, aber... Aber ich finde ja, wenn man ihn riecht, dann hat man erstmal das Gefühl, der knockt einen vielleicht doch ziemlich schnell aus. Weil weil das, was man riecht, da hat man so einen Fassgeruch drin. Oder irgendwas, also dieses Ledrige, was Tom meinte. Also das, was man irgendwie so ein bisschen mit Barrique verbinden würde. So, das ist das Erste, was man erstmal so denkt, so, oh, holla. Also der Vorsicht, der haut vielleicht rein. Tatsächlich ist aber, wenn man dann trinkt, nicht mehr so extrem. Er hat oben auf der Oberfläche schon Alkoholgehalt.
Ja.
Und jetzt suche ich mir mal ganz schnell Rat bei unserer Weinprinzessin, Christian.
Ja, ich würde sagen, dass er eine doch gewisse Süße auch hat im Vergleich zu den anderen Weinen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er weniger Säure hat. Aber durchaus sehr schmackhaft.
Wozu würdest du das gerne trinken?
Also ich kann mir das auch eher an einem Sommerabend vorstellen, durchaus nicht unbedingt zum Essen. Den kann man auch durchaus, denke ich, als Sundowner nehmen.
Aha, mit wem würdest du das gerne trinken?
Da würde ich mir natürlich meine Freundin gerne aussuchen zu.
Das war eine richtige Antwort.
Keine andere Möglichkeit.
Ist deine Freundin hier anwesend?
Ja.
Gut, dann war es wirklich die richtige Antwort.
Also ich habe jetzt mal die Flasche aufgemacht, also die Verpackung weggezogen.
Ja.
Wir haben es hier tatsächlich mit einem Uno zu tun, einem Primitivo aus der klassischen italienischen Manduria-Region.
Ja.
Und dazu gehören mehrere Gemeinden. Der ist aus einer anderen Gemeinde als meiner, der ist nicht aus Sava. Das Weingut heißt La Volpe, also der Fuchs. Die Füchsin, da ist man weiblich. Und was man zu diesem Wein sagen kann, ist einfach, dass der klassische Elemente des Primitivos bedient. Also dunkle Früchte mit Anklängen einer gewissen Würze und Ledrigkeit und so weiter. Und der kommt trotzdem sehr leicht herüber. Und das könnte unter Umständen auch daran liegen, dass man das beabsichtigt hat.
Moment, du sagst ja leicht. Also ich finde schon, dass der durchaus ordentlich ist. Man merkt schon, er kann...
Also, zu den anderen
blöder Spruch, er kann was. Also,
ich finde, ja, absolut. Aber im Vergleich zu den anderen...
Oh, Potenzial.
Der vom Geschmack der leichteste.
Aber auch deiner ist ja aus Manduria. Ja,
die klassische Region.
Die klassische, meine ist Salento übrigens. Ja, also Salento. Auch eine sehr bekannte Region.
Ja. Aber Manduria ist so die Region, wo man zum Beispiel die DOC-Doc-Weine, also diese hochgeschätzten Weine, vinifiziert. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Also ich finde den zum Beispiel am kompatibelsten zu einer gewissen Bandbreite von Dingen. Also,
vor allem jetzt beim dritten Glas.
Warten wir mal ab. Aber ich meine, unsere Zuhörer können nicht so lange warten, bis wir endlich auf den Punkt des Begreifens gekommen sind. Aber so mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass der um Längen leichter ist als der, den wir zuvor verkostet haben. Und das nicht unbedingt wegen des Alkoholgehaltes, weil
Was hat der?
Der hat 15%.
Der hat 15%?
Der hat 15%.
Wir haben uns gesteigert im Laufe des Abends.
Ja, das ist schon mal sehr interessant. Ich dachte, die sind die Leichter.
Da haben wir was im Glas.
Also habe ich mir den Primitivo in Alkohol gegriffen, weil die Italiener gelten eigentlich für leichtere, also zurückgezogenere.
Da oft. Merkt also, Intendanten brauchen es härter.
Ja, na, oder wir sagen, als Intendanten, wir sind nicht feige. Also so.
Ja. Wir verstecken uns nicht. Also ihr versteckt euch nicht, besser gesagt.
Aber ich bin mir sicher, dass es wirklich äußerst schwer ist, heute für unser Publikum zu einer Entscheidung zu kommen. Bevor das geschieht, spielen wir noch ein letztes Spiel.
Oh ja, jetzt, lieber Matthias,
also
jetzt
wird's.
Tombola. Wundervoll. Ja, man merkt, der dritte Wein hat schon geholfen.
Ja, und da ist das Schöne.
Jetzt bin ich echt aufgeregt, weil...
Ach, du musst dich aufgeregt sein.
Notfalls stehe ich dir bei. Wunderbar. Und das sage ich dir jetzt wirklich in tiefer Freundschaft.
Wunderbar,
ich weiß, aufgeregt. Was kommt. Ja?
Gut.
Und du darfst jederzeit den Joker ziehen und der bin ich.
Okay.
Ja? So viel
dazu. Abgesehen mal davon bist du ein Mann, wie wir heute kennenlernen durften, dem so viel nicht fremd ist. Und der eine gewisse Bodenständigkeit hat, obwohl er imstande ist, ganz unprätentiös auch tief zu denken, ebenso tief wie ein Primitivo. Das finde ich großartig. Und wenn Sie jemals in Ihrem Leben im Theater, in Halle zum Beispiel zu Gast sind, versäumen Sie es nicht, ein Programmheft zu kaufen. Weil ich habe Programmhefte von dir gelesen, das muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich zutiefst beeindruckt über das, was du geschrieben hast. Du hast einen wunderschönen Umgang mit Sprache. Und das sage ich nicht als Lobhudelei, sondern weil ich es tief empfinde. Es macht Spaß, so etwas zu lesen. Das bewegt einen. Das ist mindestens so stark, als wenn man einen guten...
Das ist ein sehr schönes Kompliment, habe ich noch nie bekommen, dass Leute, was meine Theaterprogrammtexte...
Das ist das erste Mal, aber ich muss schon sagen, ich saß zu Hause, habe einige Programmhefte von Inszenierungen gelesen,
die ich gesehen habe,
weil Dietmar mich versorgt hat. Und es gibt so gewisse Sachen, da laufen auch am Mann Tränen runter.
Dann sage ich mal... Hat's geklappt.
Prost.
Prost, euer Schein.
So, Tom, ja. Tombola.
Wir kommen zur Tombola. Die Tombola ist ja so ein ambivalentes Spiel in unserem Podcast. Und zwar geht es nicht nur darum, ein Quiz zu absolvieren. Ich werde gleich ein paar Fragen stellen, die richtig zu beantworten sind. Man muss auch mit Konsequenzen rechnen, wie im wahren Leben so manches Mal. Ich habe da so einiges mitgebracht an Sachen, die nach all dem guten Geschmack vielleicht das Gegenteil bewirken. Kurze wie Grüne Witwe, Sex on the Beach, Erdbeerlimes, Pina Colada und was haben wir da noch? Blaue Himbeere. Alles mit Lebensmittelfarben versetzt. Und dann habe ich noch einen Borisov-Wodka, einen Excelsior-Weinbrand. Das sind so die Strafen, die uns drohen, wenn wir die falschen Antworten präsentieren.
Wie gesagt, Matthias, ich bin der Joker für dich.
Ja, und das Ding ist natürlich so, unsere Weinprinzessin muss für mich einspringen, da ich die Fragen stelle und die Antworten schon kenne. Also, die Weinprinzessin wird für mich antworten, unser Gast wird für sich antworten. Er hat einen Joker, nämlich Dietmar. Und
wer falsch antwortet oder zu spät, muss dieses
Getränk trinken. Die Perversionen stehen auf dem Tisch und ich fange mal an mit der ersten Frage. Und natürlich
wir finden einen Weg, Herr Segel.
Ich habe mir diese Fragen natürlich auch so ein bisschen auf unseren Gast zugeschnitten. In Shakespeares Sturm gibt es eine Szene, in der zwei Italiener auf einer Insel stranden und einen Komplott ihres Herren planen. Dabei wird getrunken und ein Insulaner namens Caliban, der bei ihnen ist, hält den einen Italiener für ein höheres Wesen, weil er durch ihn zum ersten Mal zu Alkohol kommt und den Genuss schätzt. Was wird ihm verabreicht? A. Wein, B. Weinbrand oder Branntwein oder C. vergorene Kirschen.
Ich
Schlimme ist,
also, die Antwort unserer Weinprinzessin ist...
Wer antwortet zuerst?
Den Wein.
Wein? Was sagst du?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann auch nur tippen, wenn ich mir eine Shakespeare-Erfahrung runterziehe.
Wein, Brandwein oder vergorene Kirschen?
Wein wäre mir jetzt zu einfach, weil wir hier sind mit Wein. Brandwein ist, glaube ich, kein Insulaner-Ding. Nein, da würde ich schon die vergorenen Kirschen nehmen.
Die vergorenen Kirschen. Ich muss dich enttäuschen. Unsere Weinprinzessin hat recht damit. Kommst du nicht umhin? Du musst eine der Ekelhaftigkeiten hier trinken.
Das macht mein Joker, habe ich gerade gehört.
Richtig, das wird ein schöner, langer Abend
für dich. Dietmar, der Joker springt für unseren Gast ein. Was nimmst du, Dietmar?
Ach so, das sind ja... Oh, oh. Ich nehme einfach irgendwas, das sieht so eklig aus.
Das sieht aus wie...
Es ist weiß und
Pina Colada.
Richtig.
Oh. Ich finde es ja, Matthias... Ich finde es wunderbar, dass Unwissenheit mit schlechtem Alkohol bestraft wird.
Vor allem, dass du es nicht ausbaden musst.
Ja.
Prost, Matthias, ich liebe dich.
Du bist ein echter Freund.
Oh, und tapfer macht er das. Ein Applaus für Dietmar.
Ich war beim letzten Mal so stolz, dass ich es nicht machen musste.
Ich war weniger stolz, weil ich es machen musste und hinterher sehr gelitten habe. Achim, das war dein Joker. Bei den nächsten Fragen musst du siegen. Zweite Frage. Welches Land auf der Welt hat den größten Weinkonsum pro Kopf im Jahr? A. Frankreich, B. USA oder C. der Vatikan?
Pro Kopf.
Also zwei Drittel der Weltbevölkerung trinken tatsächlich gar nichts.
Wer antwortet zuerst?
Diese drei Länder.
Sag mal noch mit Länder.
Frankreich, USA oder der Vatikan?
Willst du zuerst antworten?
Diesmal darfst du
zuerst antworten. Ich sag Vatikan.
Vatikan, was sagst du?
Ich hätte jetzt auch den Vatikan genommen.
Haben wir beide.
Wie bitte?
Ich hätte auch den Vatikan genommen.
Dann sind wir beide.
Vatikan
recht.
Ist richtig. Insofern bleibt ihr beide verschont. Applaus.
Wow.
So, die dritte Frage. Du kommst ja nun aus Meiningen und die Saale-Unstrut-Region ist das nördlichste Qualitäts-Weinanbaugebiet Deutschlands. Also in Hamburg wird auch Wein angebaut, aber...
da reden wir mal nicht drüber.
Zu dieser Region gehören allerdings drei Bundesländer. Einerseits seine Heimat Thüringen, dann Brandenburg, obwohl es nicht geografisch zur Saale-Unstrut-Region gehört, aber es gehört noch Sachsen-Anhalt dazu und das liegt in diesem Bereich. In welchem Bundesland wird die größte Fläche bewirtschaftet? In Sachsen-Anhalt, in Thüringen oder in Brandenburg?
In Sachsen-Anhalt.
Was sagst du?
Thüringen.
Thüringen?
Ja.
Dann muss ich dich leider zu Tisch bitten. Denn es ist tatsächlich so, Sachsen-Anhalt hat mit 637 Hektar gegenüber Thüringen, 10,8 Hektar, wirklich einen entschiedenen Vorteil.
Ich muss sagen, ich habe es wirklich gewusst in dem Fall.
Das ist auch gut so.
Möchtest du lieber Wodka, möchtest du lieber Wein machen oder möchtest du lieber was Süßes?
Da ist ja so viel drin, dann nehmen wir lieber was Süßes.
Was Süßes? Hol an. Welche Farbe magst du?
Nehmen wir grün.
Grün. Der Mann ist tapfer.
Was ist das?
Wir haben hier grüne Witwe. Also dann, ich hoffe, dass das nicht zu schnell wird. Zum Wohle. Und weg damit.
Ich bedanke mich dafür, dass ich das wissen durfte.
Güte, ein Zug wie bei Mutti an der Brust. Ein Applaus für unsere Weinprinzessin. Und jetzt kommen wir zur alles, aber entscheidenden Frage. Die letzte Frage. Das ist eine Frage, da geht es nicht um Auswahl, sondern um Tempo von euch beiden. Also Weinprinzessin, Matthias, schon aufpassen. Ich nenne gleich eine Zahl. Diese Zahl, der ordne ich einen Begriff zu und dann erwarte ich, dass ihr schnell antwortet. Wer zuerst die Antwort weiß, hebt die Hand und sagt aber die Antwort noch nicht. Also Handheben zuerst.
Alles klar.
Nennt mir... den fünften Buchstaben im Wort Primitivo. Du?
I.
Richtig. Wohl an, es stimmt. Und damit musst du nochmal zu uns kommen.
Lieber Christian, du hast einen eindrucksvollen Abend heute.
Christian, du merkst, dass ich dich eigentlich einladen wollte. Also.
Ich sag dir was, Christian, wir haben noch eine Überraschung für dich.
Sehr schön.
Darf wählen, welche Farbe?
Dann nehmen wir diesmal Orange.
Orange.
Ist das gut?
Das ist nicht so gut. Das ist lang. Sex on the Beach. Prost, du Pfittchen. Und er trinkt es in Anzug, man glaubt kaum, wie man sowas zu sich nehmen kann, aber wie dem auch sei. Hast du noch Primitive im Glas?
Ja.
Spül es da bitte hinunter.
Schnell hinterher spülen. Einen Applaus für unsere Weinprinzessin. Ja, somit haben wir die Tombola absolviert und sind fast schon am Ende. Allerdings haben wir noch eine klitzekleine Frage an unseren Gast. Werden wir wahrscheinlich nicht so häufig haben, dass wir Leute vom Theater hier haben, die eine ganz besondere Form von Schauspielkunst einfach zu ihrem Leben zählen. Und wenn du dir jetzt diese drei Weine anguckst, Matthias, die wir heute Abend getrunken haben, kannst du, da du ja auch ein Mensch bist, der sehr fantasievoll ist, wie du schon sagtest, in der Traumwelt eher zugetan bist als Realist, wenn du jetzt den Weinen Theaterfiguren zuordnen
würdest. Oh, schöne Frage, da freue ich mich.
Dann wäre ich mal gespannt zu sagen, was der erste Wein für dich ist.
Der erste Wein war für mich King Lear.
King Lear.
Ja, also auch wenn er ein junger Wein war, jünger als ich dachte.
König Lear ist zum Beispiel ein Stück von Shakespeare.
Shakespeare
eine tragische Geschichte eines alten Greises,
ja,
der sich vertut.
So tragisch ist sie gar nicht. Das ist die Geschichte eines Königs, der irgendwann in eine Situation kommt, zu erkennen, dass er einfach nichts anderes als ein Mensch ist und auch noch in die Situation kommt, diesen Moment auch noch zu genießen, das zu erkennen. Und nicht als Niederlage begreifen muss, sondern als eine Art Liebesfähigkeit, hat eine hohe Biografie. Und er hat so schön gesagt, Christian, unsere Weinkönigin, von da nach da in der Zunge, ja, das hat für mich so eine ganz große Umfänglichkeit. Und weil diesen Wein, also auch King Lear, der ist nicht irgendwo nebenbei zu genießen, der ist nicht das. Das macht man danach, wenn man was hinter sich hat und eine schöne Geschichte hinter sich hat, nimmt man sich den und macht ein bisschen für den Abend den Deckel drauf. Denn mehr als zwei Gläser von dem werden Sucht. Aber zwei Gläser von dem sind, wenn man die Wiederholung will, ein absichtliches, schönes Erlebnis. Deswegen würde ich ihm die Theaterfigur oder Stückfigur King Lear geben. Der zweite war der.
Ja.
Das war der, wo ich gesagt habe, der ist ein bisschen fix, ja, und so. Da würde ich sagen, ich bleibe bei Shakespeare. Am besten am Star. Und ich versuche jetzt mit bekannten Figuren umzugehen. Damit er am meisten interessiert. Er hat eine Verführung, er hat einen Sog. Dadurch erscheint leicht, weil er uns eine Wahrheit sagt, die ganz schnell geht, die heißt, willst du was wirken, willst du was sein, willst du was mitmachen, willst du im Leben stehen? Übersetzt wurde das mit Shakespeare in den Zeilen To be or not to be. Ja. Ich würde ihm den Titel Hamlet geben. Weil er natürlich auch verlieren muss, weil er gegen diese Weisheit, gegen dieses Weines nicht bestehen kann. Aber er überholt die Weisheit dieses Weines durch einen Aktionismus, der ihn zu einer Erkenntnis bringt, die ihn am Ende zwar das Leben kostet, aber auch das Leben erkennen ließ. Tschüss, ja. Hamlet. Ja, also.
Das macht Spaß. Und der dritte Wein?
Der dritte Wein ist für mich eine weibliche Note. Die ich auch bei den Shakespeare-Figuren ganz wichtig finde. Nein, ich rede nicht über Julia, ich rede auch nicht über Ophelia, ich rede über eine Figur, die du ganz gut kennst. Aus Was ihr wollt, ist das die Viola. Mhm. Diese Geschichte, von der du noch gesprochen hast vorhin, dass das so die Mitte bei uns ist, dass das irgendwie eine Moderation hat, dieses Mädchen kommt an Land nach einer Lebensrettung und kann nur überleben, indem sie sich in Männerkleidern durch die Welt bewegt, aber ihre Weiblichkeit in ihre Beziehung nicht verliert, ihre Beziehung zu sich, zu ihrem Herzen, ihrer Herkunft und dem allen und trotzdem diese Männerwelt versteht, er verbindet uns. Und das ist die großartige an Shakespeare, dass er so eine Figur erfindet, dass eine Frau uns zeigen kann, dass wir zusammengehören. Das zeigt er mit dieser liebessuchenden Frau. Da es ja eine Komödie ist, geht es auch relativ gut aus. Und dabei, auch bei der Flasche wäre mir so, nimm inne, nichts mehr, ja, dann erinnerst du dich besser dran. Bei der könnte man manchmal auch einen nachtrinken, ne? Bei der auch wieder lieber einer nur. Und das finde ich sehr schön, dass wir uns mit dieser,
mit der dritten
da und dort auseinandersetzen können. Also ja. Eigentlich zum Essen, nach dem Essen, wie auch die macht was mit uns und verlangt was von uns, wie diese wunderbare Frau, die Shakespeare geschaffen hat. Das wären meine Figuren zu weit.
Wunderbar. Also, schöner hat man bisher noch keine Beschreibung zu einem Wein gehört.
Und da sieht man es mal wieder. Es gibt Beschreibungen, die wirklich einen zutiefst berühren, einen ins Herz gehen. Also mir geht das ins Herz. Und da zeigt sich mal wieder, man muss kein Sommelier sein, sondern man muss jemand sein, der Wein liebt, der das Leben liebt und der das Menschsein liebt. Und das tust du offenbar. Und das haben wir heute alle gespürt, Sie hoffentlich auch.
Und dementsprechend gibt es jetzt noch eine einzige Variante, die wir noch klären müssen. Nämlich, ihr liebes Publikum hier bei uns, ihr dürft jetzt abstimmen, was für euch der Wein des Abends ist. Ihr habt alle Karten mit den Nummern A, B, C, Nummern sage ich schon, Buchstaben A, B, C vor euch liegen.
Welchen
und Wein? Ihr dürft abstimmen jetzt, welcher Wein euch am ehesten überzeugt hat. Bitte hebt jetzt eure Karten.
Und wir haben...
Oh, das ist ja spannend. Oh, das muss man zählen.
Das muss man zählen jetzt. Wir haben A, 1, 2, 3, 4, 5 mal A. Ja. Wir haben 1... 2, 3 mal B und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal C. Damit hat er Wein von Herrn Brenner gewonnen.
Ja. Das ist ein schönes Gefühl, auch wenn man Gastgeber ist, dass der Gast gewinnt.
Ah, also natürlich, aber es ist einfach toll zu sehen, dass...
Den habe ich ausgesucht.
Ja. Ja, dass das Publikum auch dieser Meinung ist und es ist wunderschön und ich bin einfach, um jetzt einfach mal zum Abschluss auch zu kommen, erstmal auch ein ganz großes Dankeschön sagen an unsere Weinprinzessin Christian.
Jau. Ja. Und unsere Weinprinzessin ist somit nicht nur Weinprinzessin, sondern auch Weinkönigin
geworden am Schluss.
Und das bedeutet, dass diese Weinkönigin für sich entscheiden darf, welche Flasche sie heute als Favoriten mit nach Hause nehmen darf. Also wir schenken dir eine Flasche Wein von denen, die dir am besten geschmeckt hat. Das sagst du uns gleich nach der Aufzeichnung, welche Flasche das war und dann schenken wir dir die von ganzem Herzen gerne und ich hoffe, du findest einen schönen Moment, die zu genießen. Alles, was mir noch bleibt, ist zu sagen, vielen Dank, dass ihr so schön zugehört habt, dass ihr es genossen habt, wie ich an den Gesichtern sehe und ich hoffe, Ihnen an den elektronischen Geräten zu Hause oder wo auch immer Sie es hören, haben es auch genossen und bevor ich schließe, möchte ich noch mein Wort übergeben an Matthias.
Ja, ich möchte das gerne sagen, es ist auch gerade auch diese Schlussfrage, das ist so schön, man wird gefordert und eingeladen und nicht bedrängt. Es ist ein ganz, ganz schöner Abend gewesen. Und ich habe gestern, das sah ich auch, weil ich sagte, ich muss doch mit dem Auto fahren, meiner Frau gesagt, ich werde die überreden, dass sie mir einfach Johannisbeersaft eingießen, damit ich noch Auto fahren kann danach. Erstens war das keine Lüge von mir. Das ist eben das Falsche, aber es war nicht die Wahrheit. Ja, bei dem Gespräch zu bleiben, es war so schön, diesen Abend jetzt zu verbringen mit Poesie, mit Wissen, mit Seele und mit geilem Wein. Und da danke ich euch so sehr für die Einladung. Ich bin ganz geehrt, ganz gerührt und habe gerne in diese Augen dieser wunderbaren Leute gesehen, die ich jetzt alle einzeln auch gerne kennenlernen würde. Und ich möchte dir, lieber Christian, Weinkönigin, inzwischen sagen, nimm den Wein einfach, wo du gesagt hast, den würdest du gern mit deiner Freundin oder Frau trinken. Ja, dann würdest du es rund machen. Und das ist kein Geschmiere, das ist einfach zum Wein gehören immer zwei. Allein kann man nicht saufen, außer ein Land geht unter und man sitzt unterm Brandenburger Tor und will das bereichern. So. So sehe ich das auch.
Und für mich zum Abschluss, einfach bevor du, lieber Tom, noch das letzte Wort hast, ich möchte mich auch in unserem Namen, auch in dem Namen natürlich von Thomas Müllnickel und der ASK bedanken. Ich möchte mich wahnsinnig bedanken, lieber Matthias, dass du heute Abend zu uns gekommen bist.
Ja.
Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich nach wie vor immer noch mit dir so sehr verbunden bin und uns immer noch nach so vielen wunderschönen Momenten, die wir auch geteilt haben, auch heute Abend wieder in Weinlaune, so viel Freude miteinander haben und dass es dich gibt. Du bist ein Mensch, ein wunderbarer, also nicht nur Schauspieler und Regisseur und auch noch Intendant, sondern du bist einfach ein Mensch und ich habe dich kennengelernt und ich weiß einfach, dass das, was ich von dir vor 18 Jahren, nee 13, war ich jetzt 18? 13, 13 Jahren, oh Gott, der dritte Wein, vor 13 Jahren.
Ihr Romantik.
Egal, wie auch immer, vor einer gewissen langen Zeit, wo wir uns kennengelernt haben.
Ist das ein schöner Moment.
Ihr seid so richtig Romantik-Schweinchen.
Ja, Moment, sie ist völlig unwesentlich. Sie ist völlig unwesentlich. Ich einfach sagen möchte, diese Begegnung hat für mich einen wunderbaren Einschnitt in meinem Leben bedeutet. Und ich freue mich einfach weiterhin, dass wir uns kennen und weiterhin begegnen dürfen.
Und darauf trinken.
Und darauf trinken.
Ja. Das geht runter wie Primitivo.
So, lieber Tom, jetzt ist es an dir.
Liebe Zuhörer, ich habe noch ein wirklich wichtiges Anliegen. Es gibt, wie wir das ja schon ein bisschen angerissen haben, im Theater, auch wie im normalen Leben, immer wieder die Situation, dass Leute den Alkoholgenuss benutzen, um eine Wirkung zu erzielen, die ihnen hilft. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Alkohol sollte ein Genussmittel bleiben. Und wenn Sie das Problem haben, es als Substitut zu nehmen, als Medikament zu nehmen, dann wenden Sie sich an Ihren Arzt. Es gibt Hilfe dafür, es gibt ein Leben ohne Alkohol. Wir, und ich hoffe, der Großteil unserer Zuhörer ist auf unserer Welle, wenn wir Genussalkoholiker sind, also Genusstrinker sind, passen Sie auf sich auf. Kommen Sie auf die gute Seite der Macht, trinken Sie bewusst und verantwortungsvoll und wenn Sie Fragen haben, liebe Zuhörer, an uns, an unseren Gast oder an unser Podcast, das Thema Wein, die Weine, die wir behandelt haben, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail. Und zwar an info@ASK, also Anton Siegfried Konrad, -berlin.de. Und damit verabschieden Dietmar und ich uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und hoffentlich mit einem guten Wein.
Und bleiben Sie gesund.
Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.